Hallo, ich bin Caroline Diehl, Winzerin von der Nahe. Mit Marian Hens und seiner Frau Kerstin verbindet uns mittlerweile eine echte Freundschaft. Marian ist ein perfekter Gastgeber, passioniert, leidenschaftlich, herzlich, authentisch und nie um einen Witz verlegen. Nicht nur das, auch seine Weinempfehlungen sind immer perfekt passend. Wenn ich an Marian denke, denke ich an Emmanuel Brochet. Den Champagner mit der Leseschere drauf. Ich glaube, mittlerweile ist diese Schere aber gar nicht mehr auf dem Etikett. Den hat Marian vor vielen Jahren mal mit hierher gebracht. Wir haben den zusammen an einem Sonntagnachmittag getrunken und es war einfach genial. Ich habe Marian das erste Mal im Stu in Berlin gesehen und kennengelernt, aber Sylvain hat ihn vorher auf einer Reise in die Champagne kennenlernen dürfen und zwischen den beiden hat sofort gefunkt. Mit Marian verbindet uns natürlich Wein, aber auch ganz viel Passion, Leidenschaft, Lebensfreude und immer der richtige Witz am Rande. Marian ist ein super passionierter, leidenschaftlicher Weinmensch und ich finde es immer irre, weil es oft nicht so ganz vorhersehbar ist, was Marian auswählen würde. Manchmal exotisch, manchmal klassisch, aber eins steht fest, immer geil. Wir freuen uns total, dass Marian und Kerstin jetzt wieder im Rhein-Main-Gebiet zu Hause sind. Und ja, ihr wisst, der Kühlschrank ist immer voll. Wir freuen uns auf euch, ganz egal, ob Kabi, GG oder Under Pressure. Bis bald!
Zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Marian Hens. Und Marian Hens hat mich mit einer unfassbaren Leistung dermaßen beeindruckt, als er als Group Head Sommelier und Maître d'Hôtel zwischen 2017 und 2022 für die Restaurants Purs, Josso und Aipero verantwortlich war und im Weinmagazin Vinum für alle drei Restaurants Top-Bewertung für die Weinkarten erhielt. Einmalig in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt. Und zu diesem Zeitpunkt war Marian Hens schon 10 Jahre als Sommelier tätig. Es hat begonnen im 2-Sterne-Restaurant Villa Rothschild, wo er seine Sommelier-Laufbahn begann. Darauf folgte die Anstellung als Sommelier im 2-Sterne-Restaurant Fischers Fritz in Berlin, gefolgt von der Anstellung als Herr Sommelier und Maître d'Hôtel im Restaurant Cinco bei Pac Perez, das Stu Berlin. Einen kleinen einjährigen Ausflug auf die Malediven, natürlich nicht zum Urlaub machen, sondern um als Wein- und Beverage Manager und Head Sommelier im One and Only Red die Hart tätig war. Wieder in Europa war er im 2-Sterne-Restaurant Park Hotel Witznau in der Schweiz als Sommelier und Restaurantmanager tätig, verbrachte wie eben erwähnt 5 Jahre in Andernach bei der RD Gastrogruppe mit den Restaurants Purs, Josso und Aipero und wechselte danach nach Antwerpen in Belgien und war als Director of Restaurants im mittlerweile legendären Le Jane in Antwerpen tätig. Dem Restaurant Occhio d'Oro stellte er in Frankfurt seine Erfahrung als General Manager zur Verfügung und ist seit Juni 2024 General Manager im Aramark Catering at European Central Bank Frankfurt. Und heute ist er hier und das freut mich ganz besonders. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz besonders herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die Unterstützung und die Begleitung dieses Projekts aufs Allerherzlichste bedanken. Dank Ihnen haben wir ihn heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Marian Hens! Mich hat dein Lebenslauf dermaßen überrascht, den du mir übersendet hast. Ich wusste gar nicht, dass du so viel extrem hochdotierte Positionen oder Sommelier-Jobs eigentlich schon hinter dir hast. Das finde ich Wahnsinn. Also diese Erfahrung, die du hast. Hast du noch eine Weinregion, die du allgemein für massiv unterschätzt hältst?
Durchaus. Also ich finde immer, die A in Deutschland, bei allem beim Mut und Drang zum Pinot Noir immer noch so ein bisschen unter dem Radar, obwohl eigentlich genau das ist, was wir haben wollen. Also kühle, elegante Spätburgunder. Das Südburgenland finde ich trotz der hohen Qualität von einigen Betrieben nach wie vor auf den Weinkarten nur bedingt eine Rolle spielend. Also vielleicht nennen wir zwei Betriebe, die in Deutschland wirklich essentiell sind und darüber hinaus gar nicht wirklich. Also das finde ich sehr schade für den Blaufränkisch. Mhm. Aber vor allem ist ja meine große Leidenschaft und mein Herz in Südafrika hängen geblieben. Und das Land bedeutet mir menschlich total viel. Und auch auf der Weinseite finde ich es in den letzten 10 Jahren total spannend, was dort passiert ist nach, ich sag mal, der Banalität der 90er und frühen 2000er. Es ist ja wirklich ein sehr umtriebiges, vielleicht sogar eins der dynamischsten Weinländer, die wir momentan haben auf dem Planeten. Und das sehe ich in deutschen Weinkarten, eher gar nicht.
Also Südburgenland finde ich total toll oder richtig bewundernswert, dass da österreichische Einwanderer gibt, die das mit ihren Weinbars und Weinlokalitäten ganz intensiv in Deutschland leben. Also ich finde, da gibt es eine gewisse Präsenz und ich glaube auch, dass die Weine oftmals nach wie vor unterschätzt sind oder gar nicht so zur Geltung kommen, beziehungsweise sprechen viele, auch Weinexperten ja, von der großen Zukunft des Blaufränkisch und ich bin gespannt, was da noch kommt. Finde ich total spannend. Also ich glaube eben auch im Zuge der Klimaveränderung beziehungsweise eben auch diesem Bewusstsein seit 10 Jahren für Pinot oder beziehungsweise Spätburgunder, wie sich das entwickeln wird und freue mich da wahnsinnig auf die Dynamik. Aber Südafrika finde ich natürlich extrem spannend und du hast recht, es gibt kaum eine Weinkarte, in der Südafrika richtig intensiv, und ich meine intensiv, gelebt wird. Das gibt es mit Australien, teilweise mit Kalifornien, wenn wir in Übersee bleiben. In Neuseeland gibt es auch die ein oder andere, wo ich mich erinnere, die damit so ein bisschen spielen, aber Südafrika in dieser Ernsthaftigkeit, kaum, woran liegt das?
Ja, das hat viele Gründe, denke ich. Also das eine verstehe ich nicht so ganz, denn die meisten Sommeliers aus Deutschland waren mindestens einmal in Südafrika vor Ort, weil es ist ein Land, das ist super einfach zu bereisen, wenn wir vergleichen mit Chile oder Argentinien. Das heißt, die Flugreise ist entspannt und ohne Zeitverschiebung. Entsprechend haben viele schon diesen Weg hinter sich gebracht und dort einen tollen Urlaub erlebt mit wahrscheinlich gutem Essen und guten Weingutsbesuchen. Viele berichten mir auch von Freunden oder näher betrauten Sommeliers unserer Sparte, die dort waren, haben Weingüter besucht, aber danach keinen einzigen Wein irgendwie für sich als relevant bezogen. Und auch beim Sommelier Summit, also ich bin ja in einem kleinen Weinimport beteiligt und wir haben dort zwei Weingüter aus Südafrika drin, die wir auch schon beim Summit von Sascha Speicher und dem Meininger Verlag gezeigt haben. Und dort gab es auch eine große, tolle Resonanz und tolles Feedback, aber im Anschluss keine Aktivitäten, dass jemand an dem Wein Interesse hat. Also ich merke einfach, viele können sich für die Weine begeistern, wenn sie die im Glas haben. Aber es ist vielleicht so eine Barriere, Hürde oder Angst, wie du sagst, die dann im Weg steht, um ihn dann letztendlich auf die Karte oder noch besser in den Ausschank oder in die Weinbegleitung zu nehmen.
In dem Sinne gibt es aber keinen Grund dafür, weil zum einen, ich glaube, der Decanter hat mal so ein Ranking gemacht, wo man alle bei den 90 plus bewerteten Weine genommen hat und Südafrika hatte das extrem attraktivste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Relation zur gesamten restlichen Welt. Also der Preis kann es, glaube ich, auf der einen Seite irgendwo nicht sein, auf der anderen Seite ist ja das Learning auch nicht so schwer, denn wenn ich mich da intensiv mit beschäftige, was muss man wissen bei Südafrika?
Was muss man wissen? Natürlich ist entscheidend der Faktor Mensch letzten Endes, wie meistens, aber sag mal, der zweitwichtigste Faktor ist natürlich das Klima. Also wir reden ja nicht von einem, in den Bereichen, in denen Wein wächst, also sagen wir ganz grob rund um Kapstadt, um das Western Cape, das ist ja im Prinzip die Weinbauwelt, sagen wir 200 Kilometer westlich und 300 Kilometer östlich um Kapstadt herum maximal.
Was 95% der Produktion sind, also das hat man gar nicht vor Augen, dass eigentlich so das Gros dort ist, was ich so als Kerngebiet einfach sehr geballt verstehen muss.
Ja, es ist sehr geballt, Stellenbosch, Franschhoek, dann eben natürlich das Wortland drumherum und eben kleinere Enklaven entlang der Küste. Aber es ist natürlich, hat es Sonnenstunden viel mehr, als wir hier haben, aufgrund dann auch der Nähe zum Äquator und der anderen Sonnenrotation um den Globus. Aber du merkst natürlich, dass dieser kalte Ozean einfach ein Riesenfaktor ist. Du hast kalte Nächte, du hast viele Winde, es gibt keinen Strand, ich sag mal, rund um das gesamte Kap, an dem du entspannt baden gehst, und es ist immer immer eisekalt. Also du gehst
10 rein. 10 bis 12 Grad, das ist heftig.
Ab, es ist wirklich heftig. Deswegen hast du da unten ja auch Pinguine, weiße Haie, Orcas, weil die sich eben genau in diesen Gewässern wohlfühlen. Und du hast irgendwie draußen 8, 29 Grad Außentemperatur, aber eben ein eiskaltes Wasser, was aus der Antarktis hochkommt. Das ist schon auch ein sehr kühlender Faktor auf die Weine. Klaren Grund, warum da auch Chardonnay und Pinot Noir angebaut werden. Oder auch, ich sag mal, Bordeleser Rebsorten bis hin zum Syrah, die ist ja auch, wenn wir klassisch denken, im Bordeaux bist du ja auch nur bei 12 Grad Jahrestemperatur im Durchschnitt. Da ist ja nichts mit heißer Dürre in Südfrankreich. Du hast da genauso Regen, du hast viele Wolkenphasen, du hast kühle Winde, du hast den kalten Ozean in der Nähe. Und genau das findest du auch dort vor.
Kann man das spiegeln zur nördlichen Hemisphäre? Also wenn du, auf welchem Breitengrad ist Südafrika, weißt du es ungefähr?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage jetzt mal, aus dem Bauch raus geschätzt, ist es schon irgendwo in Südeuropa von der Spiegelung. Na, wir bewegen uns ja, der afrikanische Kontinent zieht sich ja so gewölbt über den Äquator rüber. Ich war jetzt gerade bis gestern auf Teneriffa im Urlaub. Also auch da bist du ja schon gefühlt so bei einem Drittel von Afrika und bist noch lange entfernt vom Äquator. Das heißt, die Welt ist ja schon eher nördlich orientiert auf dem Äquator. Insgesamt.
Aber das Klima ist schon sehr außergewöhnlich dort, weil du, also ich glaube, es ist ja eins der Länder mit der meist oder vielfältigsten Vegetation, die es gibt, was man so gar nicht vor Augen hat und was ganz krass unterschätzt wird.
Ich hatte schon dort Schnee erlebt.
In Südafrika? Abend
und Kälte. Absolut, kann passieren. Ne?
Ach.
Wir waren auf einer Weinreise im November 2000, aus dem Bauhaus 2018, 2019 und haben dort tatsächlich Schnee erlebt. Ne?
Okay. Über längere Zeit oder war das so ein, also ich habe in Los Angeles auch schon Schnee erlebt, aber das war so der erste Schnee seit 15 Jahren. Also es ist nichts Regelmäßiges. Und dort schon?
Ja, oder? Es gibt ja schon Berge im Hinterland, die auch eine gewisse Höhe erreichen und die dann einfach auch Schnee halten und der noch ein paar Tage dort liegen bleibt. Das ist nicht bei uns, wenn wir es im alpinen Kontext sehen, dass der Schnee dort über Monate liegen bleibt, das nicht, aber es ist schon mal mehrere Tage und du hast einfach, finde ich, extreme Wandlungen innerhalb weniger Fahrtminuten oder Stunden von Temperaturabfällen. Das ist einfach Schatten, Windausrichtung, also das macht enorm viel aus dort.
Sind es die beiden Ozeane, die dort aufeinandertreffen, die dieses einzigartige Klima ergeben? Oder ist es die Nähe zum Pol hin? Oder worauf fundiert das?
Sowohl als auch. Also die Ozeane treffen aufeinander, was man ja auch dann dort merkt, dass man, ich sag mal, Richtung Simbabwe oder Richtung Mosambik nach oben, findet man auch irgendwann wirklich dann warme Ströme, die reinkommen, die aus dem Indischen Ozean einfließen und dort auf das kalte Wasser treffen. Du merkst also, rund um die Weinregion ist schon eher kaltwasserdominant, aber die Strömungen kommen ja auch von Winden her. Das heißt, du hast immer diese kalten, aber auch warme Winde plus eben den ganzen Faktor aus der Antarktis, der einfach viel, viel kühle Temperatur einbringt und auch viel kühle Winde einbringt.
Was ich bei
manche Weinberge stehen wirklich in absoluten Höhenlagen, 500-600 Höhenmeter, sind sowohl im Südosten als auch im Norden des Swartland oder so durchaus denkbar und bringen entsprechend einfach auch klar Frische und Temperatur.
Was ich im Zusammenhang mit Südafrika total interessant finde, ist, dass manche Begriffe oder manche eben auch Erkenntnisse in der Weinwelt, obwohl es die schon unglaublich lange gibt, damit einmal so aufpoppen und mit einmal präsent sind. Und in Südafrika war das für mich so dieser Cape Doctor, den ich irgendwie vor 10, 15 Jahren niemals gehört habe. Also selbst wenn man sich mit diesem Gebiet dann intensiv beschäftigt hat, gab es für mich diesen Begriff nicht oder ich habe nirgends gelesen. Und wenn man sich jetzt seit ein, zwei Jahren mit Südafrika irgendwo beschäftigt oder irgendeinen Artikel liest oder es nebenher, ist es ein Begriff, der mit einmal omnipräsent ist? Und da frage ich mich, ist das was eine neue Erkenntnis ist oder was jemand gerade so ein bisschen erst hervorbringt? Spannend.
Am Ende ist ja heutzutage die Beschaffung von Informationen ist so einfach geworden. Hm. Informationsfluss ist so schnell durch soziale Medien, natürlich sozusagen das immer weiter verbreitete Internet, im positiven Sinne, dass wir einfach so digital leben, dass wir einfach mit einem Klick wissen können, was wir wissen wollen oder eben per KI uns jemanden generieren, der uns die Frage beantwortet.
Hm. Aber der Cape Dock, das ist ja schon ein großes Thema, oder? War es das früher schon oder ist es das jetzt erst? Also dieser Wind, der die Trauben trocknet und mehr oder weniger gesund hält. Also neben der Feuchtigkeit bzw. der Meeresfeuchtigkeit, weshalb eben diese Nähe zum Meer und durch den Wind eben auch die Vegetation dort entsprechend existieren kann.
Ich denke, es ist auch ein Thema, was gerade einfach präsent ist. Also mir war es vor einigen Jahren auch nicht geläufig, habe es da auch nie gehört und erst wahrgenommen.
Witzig, ne?
Dass ja, irgendwie poppt so ein Ding auf und dann ist es ja quasi auch in unserem Algorithmus drin, der dann weiß, die folgenden Links oder folgenden Leuten folgen, bekommen dann plötzlich die Informationen eingespielt, ohne dass wir das eigentlich planen. Also so läuft es ja unterbewusst im Hintergrund ab wahrscheinlich.
Ja.
Ohne jetzt, dass ich große Ahnung von solchen Themen habe, aber so ist meine Wahrnehmung, dass manchmal einfach Dinge passieren, weil sie gerade so eingestreut werden.
Und ja, man fokussiert sich unbewusst darauf. Das finde ich, ist eine Tatsache und kommt mir dann auch oft so vor. Also wenn man sich anfängt, mit Südafrika zu beschäftigen, was muss man rein vom Learning lernen? Sind es die geografischen Einheiten sind ja auch relativ einfach.
Es ist einfach, es ist vor allem sehr nah beieinander. Es ist, wenn wir es klassisch denken, sag mal, wenn wir dem Buch folgen würden, sind ja auch die Regionen irgendwo stilistisch eingeordnet. Aber jetzt kommt das Spannende, warum ich dieses Land so schätze, ist natürlich, dass in den letzten 10 Jahren, so dieser, oder vielleicht sogar schon 15 Jahre, mit dem Start von, wahrscheinlich war der Auslöser Ibn Saadi, einer der Pioniere, die dann eine ganze neue Generation geprägt haben.
Auch eine Region neu geprägt haben, die ja vorher mehr oder weniger gar nicht so beachtet wurde.
Absolut, also ein bisschen wie das Priorat in den 80er, 90ern, in dem ja auch witzigerweise Ibn Saadi später involviert war, ist das Swartland genauso dort, sag mal, von Wilden übernommen worden, wenn wir es in der Sprache sprechen wollen. Und viele junge Winzer haben sich dort angesiedelt. Der Grund ist ja klar, also die Winzer sind ja nicht wie hier organisiert. Das heißt, bei uns ist man ist Winzer. Man hat meistens familiär ein Weingut in irgendeiner Form übernommen. Es gibt ja ganz wenige Quereinsteiger, wie wir es in Winningen an der Mosel erleben. Es ist ja wirklich eine Ausnahme in Deutschland. Meistens ist es ja traditionell überliefert und übertragen worden. Und dort gibt es entweder, ich sag mal, große Konzerne oder Beteiligungsfirmen, die großen Weingüter halten, oder eben viele junge Betriebe, die gründen selbst, haben aber keinen Weinberg, die mieten irgendwo, banal gesagt, eine Scheune an, einen Schuppen an, eine Garage an und klar werden die dann über die Jahre professioneller, ziehen mehrfach um und werden immer weiter in ihrer Umgebung professionalisiert, aber die Weinberge sind über Jahre gepachtet, also es gibt also Traubenbauer, also Weinbauern, die anbauen, die bis zur Ernte im Prinzip die Trauben begleiten, sicher auch nach Richtlinien und Vorgaben der Winzer bearbeiten und dann eben die Abnehmer, also heißt dann den Winemaker, der dann die gelesenen Trauben kauft, nach Kilo berechnet, vorher sich auf den Preis einigt mit den Landwirten und von dort dann eben die Trauben abholt, in seine Kellerei transportiert, teilweise über mehrere Stunden Autofahrt in gekühlten Containern, weil es anders nicht geht, und dann eben ab dann übernimmt.
Also dieses romantische, ich habe meinen Weinberg und streife das ganze Jahr durch und ernte dann meine Früchte, das ist dort eher selten oder kann man das gar nicht so sehen?
Ich würde sagen, es ist schon selten, aber natürlich je mehr oder je besser die Qualität sein möchte und je mehr der Winzer sich integriert, ist er natürlich permanent vor Ort. Dann fährt er andauernd seine Runden, fährt seine weit verteilten Parzellen ab, die teilweise dann 3-4 Stunden entfernt sind von seinem Zuhause und fährt dann eben von der Küste in Hermanus bis ins Swartland und checkt natürlich permanent Zustand, Trauben, spricht mit den Bauern und sagt, hey Leute, nach meinen Vorstellungen gibt er sich auch Maßgaben vor oder gibt einen Maßnahmenkatalog durch, wann vielleicht ausgedünnt werden sollte, wann man entblättert, wann man vielleicht welche Präparate nimmt oder nicht nimmt. Also auch da ist ja die Frage dann, wie arbeitet man im Weinberg? Und so wird dann eben bis zur Ernte begleitet und auch sicher mitgelesen, um auch dann eben einfach eine Hand drauf zu haben, über die Qualität und eine Kontrolle zu generieren, wer erntet hier was für mich. Also das ist sicher gegeben. Aber im Prinzip ist ja erst ab der fertigen Abnahme nach der Lese Eigentümer dieser Trauben und beginnt dann eben seine richtige Arbeit im Keller.
Und wann beginnen die Deals? Also begleitet man die Vegetation als Winemaker oder die fahren ja im Frühjahr dann los, keine Ahnung, im Januar los und sagt, okay, der macht einen guten Job, von dem kaufe ich dieses Jahr. Also sind das eher Langzeitverträge oder wird das jedes Jahr?
Ja, Langzeitverträge.
Ah, schon.
Wir waren damals auf einer ganz spannenden Farm, also die heißt witzigerweise, ist eine Deutsche, die heißt Christa, die hat eine eigene Farm im Swartland, südlich des Paderbergs Und ihre Farm im Prinzip, also Farm, woanders heißt das Finca, ihr Gut im Prinzip ist Lieferant für namhafte Top-Winzer wie Chris Alhaid, eben Sadi sicher auch, der hat auch kaum eigene Weinberge. Also das ist einfach dann ein Garant für Top Chenin Blanc, den sie dann nehmen für verschiedene Stile, sicher auch für die Schaumweinproduktion manchmal in gewissen Ecken der Lage und vor allem dann eben auch viele alte Lagen, also wirklich altes Rebmaterial, das die Jungwinzer dankend entgegennehmen, weil Wein dort ja früher oftmals in der Landwirtschaft nur ein Nebenprodukt war und deswegen einfach viele alte Reben gerade im Swartland rekultiviert werden konnten.
Wie überall in der Welt eigentlich. Also da war ja Wein wie immer nur ein Nebenprodukt. Also bis in den 70er Jahren war es ja selbst in Bordeaux ein Nebenprodukt, bis man es dann irgendwann auf eine Monolandwirtschaft dann irgendwie umgestellt hat und das Vieh aus dem Haus rausgeschmissen hat.
Da zum Beispiel ganz witzig, im Swartland gibt es ja dann auch, sag mal, einen Landwirtschafts- Großhandel und der hat oftmals dann sozusagen die Weine wurden vor allem genommen für die Brandy-Produktion. Das heißt, man hat die Trauben eingeliefert, um dann eben daraus zu brennen. Und das hatten die dann eben meistens nur eingetauscht gegen Gebranntes, also Trauben gegen fertige Produkte. Also so war so ein bisschen der Nebeneffekt für den Landwirten in den, sagen wir, 50er, 60er, 70er Jahren, bis dann irgendwann angefangen wurde, umzudenken langsam.
Ich glaube, dass es aber auch, also diese Situation, dass es eben Grower gibt und Winemaker, ist manchmal auch das Problem für letztlich die Qualität, weil, oder der Grund dafür, dass sehr viele Rebflächen gerodet wurden und teilweise Äpfel dafür gepflanzt wurden, weil Äpfel in dem Augenblick mehr Geld bringen oder eben Birnen oder was auch immer, dass es dann rein wirtschaftlicher Aspekt ist und gar nicht so dieses Emotionale, wo man sagt, man möchte diese Weinkultur mit einem ganz eigenen Bewusstsein nach vorne bringen, beziehungsweise auch, dass man alte Rebanlagen ganz, ganz selten bis um die 2000er vorgefunden hat, weil die Leute es nach 10, 15 Jahren gerodet haben, neu gepflanzt haben, weil die Erträge höher sind, wenn man es rein über Kommerz definiert und gar nicht diese Emotionalität.
Bei aller Romantik muss uns ja immer klar sein, dass Gastronomie oder die Weinwelt am Ende Wirtschaftsunternehmen sind, die Entscheidungen treffen müssen, um am Leben zu bleiben, um ihre Mitarbeiter und die eigene Familie zu finanzieren. Und deswegen ist natürlich die Romantik für uns immer schön, aber oftmals eben in gewissen Phasen oder Epochen einer Zeit einfach nicht realisierbar.
Wobei ich es da interessant finde, gerade in Südafrika, dass die, ich glaube, Rosa Krüger hieß die, also der, was war der? Der diesen Krüger-Nationalpark, also nachdem der benannt wurde, das war einer der Präsidenten, meine ich, Südafrikas, oder muss man in die Geschichte gehen. Aber sie hat so eine Bewegung initiiert, der Old Wines, was man auch aufs Label schreiben darf. Und interessanterweise müssen die Rebstöcke dafür älter als, nicht wie in Europa 25, sondern älter als 35 Jahre sein. Und dann kann man das als Qualitätsmerkmal aufs Label schreiben. Und mittlerweile sind das 4000 Hektar, die dort dieses Siegel haben. Die müssen auch reinsortig bepflanzt sein. Es gibt verschiedene Qualitätskriterien, die dafür anhand genommen werden, dass man diesen Bestand an alten Rebanlagen nicht nur unterstützt, fördert, sondern das dann einfach als Schmuckstück nehmen kann. Denn so eine Rebe, je älter sie ist, umso weniger ist der Ertrag, aber umso höher ist die Qualität.
Ich glaube, du meinst das Old Wine Project.
Genau.
Das ist wirklich eine tolle Initiative. Wir haben damals auf der Weinreise auch mit dem, mit dem Chairman, der André Morgenthal, ein paar Weinberge besichtigt, die wirklich spektakulär alte Weinberge, wie wir sie vielleicht nur kennen, in abgelegenen Regionen auf Sizilien oder so zum Beispiel oder auf Teneriffa, wo ich gerade war, wo es wirklich absurd alte Weinberge gibt. Und die Weinberge, sie werden dann eben teilweise bewusst, auch mit der Hilfe von jungen angehenden Önologen untersucht. Die Weinberge werden genetisch sozusagen geprüft und erfasst und dann eben bereinigt, aufgearbeitet und eben wieder rekultiviert, dass sie in den Ertrag zurückkommen. Oder es sind Weinberge, wieder Beispiel Ibn Sadi, Chris Alhaid, um nur die zwei Top-Leute zu nennen, die dann nach und nach ihre Weine bewusst eben in dieses Projekt eingeben und sagen, schau mal, mein Weinberg ist von 1969 und die betiteln, glaube ich, sogar auf der Flasche mittlerweile das Pflanzjahr, dass man genau sieht, das
ist der Wein.
Man darf es draufschreiben, genau, dass dann 1969 draufsteht und dann eben die aktuelle Abfüllung des Jahrgangs.
Mhm. Weißt du, welche Erziehungsform man dort hauptsächlich liebt? Also ist es dort, wie teilweise in verschiedenen, weil du Sizilien erwähnt hast oder Teneriffa, verschiedene Buschwein-Situationen oder Gyu-Erziehung oder was man dort präferiert? Oder gibt es das so gar nicht dort allgemein?
Also da klar, sagt man, in den großen industriellen Betrieben ist es am Drahtrahmen gezogen, einfach um da eine gewisse Effizienz reinzubringen, wenn es neue Anlagen sind. Aber bleiben wir beim Thema der alten Weine. Es ist natürlich wie in Südeuropa, deswegen schreiben wir auch oft drauf, so Old Bushwine oder Bushwines, das ist ja oft auf dem Label drauf. Das heißt, kleine Reben, die natürlich vor allem davon leben, dass sie sich selbst beschatten können. Also das ist schon eher kompakt, aber eben dann mit dickem Geäst und dickem Wurzelstamm. Und natürlich dann auch ertragsarm, logischerweise. Aber ich glaube, die Beschattung ist ja der entscheidende Faktor in allen südlichen oder in allen wärmeren, sonnigeren Weinregionen. Ob das in Südspanien ist, im Süden Italiens, in Südfrankreich, das erleben wir überall. Dass, so wie wir bei uns Wein fortfinden, ist ja meistens nur in kälteren Regionen, in steilen Regionen oder eben dann in industriell organisierten, flachen Flächen.
Hm. Weil du gerade größere Betriebe sagst, das finde ich erstaunlich, dass es eigentlich 8 Produzenten gibt, die, ich glaube, 2/3 der gesamten Weinproduktion nicht dominieren, aber schon letztlich bestimmen. Findest du, das macht mehr oder weniger den Stil Südafrikas, wie wir es in der Außenwahrnehmung haben, aus? Oder sind es die 540 anderen Betriebe? Es gibt ja nur 540 Weingüter dort auf diese 100.000 Hektar, die es dort gibt. Finde ich auch sehr, sehr erstaunlich. Findest du, die machen das dann eher?
Ich denke natürlich aufgrund der Wahrnehmung und wenn wir ehrlich sind, Wein, also nicht in unserer Blase, in der wir uns befinden, findet Wein natürlich irgendwie statt ab, sag mal, aus dem Bauchhaus, ab Einkaufspreis 6-7 Euro in unserer Welt. Aber die Realität draußen ist ja eine andere. Von daher denke ich, dass viele kennen, suchen und wollen auch den kraftvollen, dunklen, aber eben nicht aneckenden, kein Tannin, keine Säure habenden Rotwein für 3,50, 3,90, den du und ich nicht trinken wollen, aber das ist ja die Realität draußen auf der breiten Fläche. Und genau das ist vielleicht auch ein bisschen das Urteil, was viele pauschal mit dem Land irgendwie verbinden und sagen, das ist nicht mein Stil, dass dort eben Weine mit Herkunft, mit Charakter, mit Handschrift durchaus hergestellt werden können von vielleicht 4, 5, 6, 7 Handvoll erlesener, kreativer, mutiger Betriebe ist vielleicht ein Thema für unsere Blase. Deswegen eigentlich umso spannender aus meiner Sicht, dass man sowas im Restaurant zeigen kann, dass man Weine vielleicht zeigt, die kein anderes Restaurant oder vielleicht nur 3, 4 andere in Deutschland seinen Gästen zeigen könnte. Also Potenzial ist durchaus da, seine Gäste mit den Weinen qualitativ als auch als Aha-Effekt zu überraschen.
Findest du, es sind nur so wenig? Nur 4, 5, 6? Also ich hätte gedacht, es sind 30, 40 Ausnahmebetriebe, wo man sagen kann, die leben einen Stil, wie man ihn sonst nirgends in der Welt findet.
Ich sagte 6, 7 Handvoll. Also
ach so, eine Hand, okay.
Wenn ich hochrechne, kommen wir auf 35, 40.
Du hast recht, entschuldige. Wir hören kann, es kam Vorteil.
Da hast du recht, dann sind ja. Wir ungefähr ja. Bei der gleichen Zahl angekommen. Klar gibt es namhafte große Betriebe wie Le Riche oder Canon Corp als Klassiker, der wirklich großartige Weine macht. Vielleicht nicht mein Stil Wein, aber ich hatte zum Beispiel ich war zuletzt da 2022 und hatte in einem Restaurant in Pal zusammen mit zwei Winzern, zwei von uns sind 84 geboren, ich bin einer davon und wir haben dann auf der Weinkarte gesehen einen 84er Canon Corp und dachten uns, komm, was soll's, für 120 Euro umgerechnet.
Was ja schon viel ist. Also in Südafrika ein Wein auf der Karte für 120 Euro ist ja dann schon
eine
Hausnummer.
Das ist ein großartiges Restaurant. Die haben eine Weinkarte. Also der Eigentümer ist wohl einer der größten Weinsammler in Südafrika.
Welches war das?
Das heißt Noop, also N-O-O-P in Paarl.
Okay.
Großartiges Restaurant. Kochen ganz traditionelle südafrikanische Küche, aber eben, sag mal, in einem kleinen, also keine großen Portionen, sondern eher, wie wir zeitgeistig eben kochen, 3, 4 Gerichte zum Teilen. Und dann eben eine Weinkarte mit vielen Raritäten aus dem eigenen Land, toll. Die auch natürlich dann einen gewissen Preis haben. Also das muss auch dann bereit sein, sag mal, einen europäischen Preis zu zahlen für einen 10, 15, 20 Jahre gereiften Wein mit vielen Vertikalen der namhaften Betriebe, sei es traditionell, sei es modern. Und wir hatten dann eben diesen 84er Kanonenkorb und hatten, also 84, wie wir alle wissen, ist in den meisten Regionen der Welt kein großartiger Jahrgang gewesen, mit wenigen Ausnahmen vielleicht in Portwein. Ich habe gehört, Kalifornien oder so Napa Valley war nicht schlecht, habe ich leider nie was Gutes gehabt aus 84. Und dieser 84er Kanonenkorb war dann echt für uns beide so ein Wow. Auch aus unserem Jahrgang kann man einen sehr guten, gereiften Wein trinken. Vielleicht wurde er nie bewegt. Sicher ein Faktor, dass der Wein einfach dort eingelagert wurde und niemals mehr dort weggetragen wurde, bis wir ihn dann endlich aufgemacht haben. Aber es ist durchaus möglich, dort große Weine zu trinken, ja.
Ich bin 74, habe das gleiche Problem wie du. Aber witzigerweise auch Kalifornien, auch Portwein. Also es sind so die einzigen, ein bisschen Barolo noch, aber ist sonst auch recht spärlich. Also daher kann ich auch die Freude darüber absolut nachvollziehen. Wie ist denn die typisch südafrikanische Küche, wenn du sagst, wir haben oder die machen dort im Noob authentische Küche?
Also im Prinzip, na klar, der Südafrikaner liebt das Braai, also sein Barbecue. Entsprechend ist es schon meistens eine sehr fleischlastige Küche, die auch Lamm, Antilope, Rind, Schwein, das im Groben, vor allem Rind natürlich ist ein Thema. Die Küche selbst lebt auch in den, sag mal, etwas feineren, gehobenen Restaurants, die dort in den, da gibt's ja kein Michelin oder kein Gourmillon. Ich glaube, da gibt's die Eat Out Awards oder so, und da die Top Ten der Restaurants, die haben schon alle eine sehr eigene kreative Stilistik und meistens ja auch sehr schöne Restaurants, die oftmals in einem Weingut situiert sind. Also immer ein schönes Surrounding haben. Und die Küche, sag mal, authentisch gesehen, lebt schon von eher kräftigen Aromen, von stärkehaltiger Küche, aber auch von einer gewissen Süße. Also es hat schon immer bei vielen Gerichten vielleicht irgendwie ein kleines Beignet dabei mit ein bisschen Zucker oder Zimt. Also von der Aromatik, dass du herzhaft und süß oft verbindest. Wie wir es vielleicht bei uns nur kennen in der Weihnachts- oder Winterküche in unseren Breitengraden.
Aha. Kann man so ein bisschen mit diesem California-Style vergleichen, mit dem Barbecue und sonstigem? Oder ist es dann doch eher British oder holländisch beeinflusst irgendwie? Oder?
Ja, die Frage ist, was ist holländische Küche?
Ja,
gut. Nein, es ist ja auch wie eigentlich Kalifornien, wie New York, es ist ja auch so ein Melting Pot aus Kulturen. Du hast ja immer eine indische Community gehabt, du hattest immer, ich glaube, erst die Holländer und dann die Briten oder andersrum. Also es ist ja schon auch viele Einflüsse, die zusammenkommen. Natürlich der afrikanische Kontinent, der reinfließt, Indien mit orientalischen Aromen. Also es ist, glaube ich, immer so ein Mix aus vielen Stilen, die dort zusammengeflossen sind. Eingespannt.
Greift der südafrikanische Wein? Also wo siehst du die Kernkompetenz dann doch schon in der Jugend genießbar, trinkbar, weil die Weine einfach so aromenpräsent sind oder eben schon eine gewisse Vordergründigkeit haben, also selbst in der Jugend? Oder ist es dann doch die Reife?
Offen gesagt, klar, für die traditionellen Bordeleser Weine, die dort im Stil ausgebaut werden, bleiben beim Beispiel Kanonenkorb, das kann natürlich durchaus reifen. Viele Betriebe, die ich in den letzten Jahren dort gesehen oder kennengelernt oder begleitet habe, sind, sag mal, schon auch in der Jugend ihre Stärke nach 2-3 Jahren, in einem Trinkfenster von, sagen wir, 2-8 Jahren. Ich denke, dass darüber hinaus sicher Dinge möglich sind, aber die Winzer oftmals vielleicht in dem 2., 3., 4. Jahrgang waren. Und solche Dinge müssen sich ja entwickeln. Also jeder Betrieb, auch die Top-Betriebe in Deutschland, haben ja auch mal irgendwie angefangen an der Nahe, an der Mosel, im Rheingau, und haben die ersten Jahre sich erstmal gefunden, um dann ihren Stil oder ihren Weg zu finden oder den eben der Generation vorher zu übernehmen. Und wenn du komplett bei Null anfängst, wie es eben viele Junge, das heißt Junge, die Winzer sind ja auch dann in unserem Alter irgendwo in den späten 30ern bis Mitte 40, Ende 40. Das heißt, die auch die haben ja top gelernt, die waren auf Praktikas in der ganzen Welt, in Deutschland, in Südfrankreich, in Spanien, nur bei Top-Betrieben, und haben dort durch den Wechsel zwischen der Hemisphäre im Norden und Süden, können die ja wunderbar zu Hause und dann im Anschluss im Ausland lesen. Also können die ja jedes Jahr quasi 2 Ernten machen in den jungen Jahren und einfach davon profitieren und Wissen und Ideen aufsammeln. Aber trotz allem braucht es ja erstmal ein paar Jahrgänge aus meiner Sicht, um sich wirklich zu finden und dann auch den Weg zu gehen. Merkt man ja auch bei jungen deutschen Winzern, das ist vielleicht spannend in der Jugend, wenn du dann aber mal den angesagtesten deutschen Jungwinzer, ich will jetzt keinen Namen nennen, trinkst und dann jetzt irgendwie ein 2017er, 2018er aufmachst von denen, merkt man ja schon, dass dann, okay, das war jetzt Jahrgang 1 oder Jahrgang 2, das wackelt dann schon sehr
ein paar Jahren
in der Flasche.
Ja.
Klar, ist ein Learning, wie bei allen, wie bei uns ja auch. Blicken wir zurück, meine erste Weinempfehlung oder meine erste Weinbegleitung war sicher aus heutiger Sicht ein No-Go, aber es war eben die Zeit und man hat dann eben sich damit weitergetastet und herangetastet, man hat Fehler gemacht und ich denke auch, so ein Try and Error ist ja auch ganz wichtig. Also
wie fing das bei dir an?
Die Fehler, meinst du?
Weil du gerade deine erste Weinempfehlung erwähnt hast. Wann fing das an? Wie fing das an? Wie bist du zum Wein gekommen?
Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich würde sagen, ich bin sehr früh zum Genuss gekommen, aber nicht sofort zum Wein. Also ich habe schon als Kind oder Jugendlicher mich mit dem Essen beschäftigt und habe gerne, sag mal, zu Hause nachgewürzt. Also irgendwie.
Echt?
Ja, irgendwie, ich habe immer schon Gefühl gehabt, so, ich muss was irgendwie abschmecken oder nachwürzen und kann auch heute noch witzigerweise direkt Aromen aufrufen, wenn ich weiß, Sommerurlaub 1990, kann ich dir genau sagen, wie hat damals das Spiegelei auf dem Grill in der Türkei gerochen oder der gebratene Schwertfisch. Also das sind so meine ersten Erinnerungen an früher Sensorik, die ich immer irgendwie beibehalte.
Krass.
Und habe zum Beispiel dann auf einer Klassenfahrt in, waren wir da, irgendwie, sag mal 13, 14, alle Kinder rennen ins KDW, alle Kinder rennen vom Taschengeld Klamotten kaufen, Videospiele und so weiter. Und mein Freund Philipp und ich sind hochgefahren in die 6. Etage, glaube ich. Und haben uns da hingesetzt und haben als kleine Knilche dort einfach gegessen und haben uns hingesetzt und haben dort an dieser Seafood-Bar oben wir haben was bestellt, irgendwie haben wir hatten gebratenen Hai, wir hatten beide noch nie Hai gegessen,
Waren
wir neugierig, wie Hai schmeckt, haben uns ein Hai bestellt, dazu kein Alkohol logischerweise, sondern eine Cola wahrscheinlich. Und bin dann rausgelaufen, hab mir noch irgendwie ein Salz und ein Curry gekauft und kam nach Hause. Meine Mutter, was hast du mitgebracht? Ja, zwei Gewürze. So,
okay. Ja, Wahnsinn.
Und hab die dann auch bewusst verwendet, weil ich es irgendwie spannend fand, dann mein Hähnchen mal mit dem Curry zu probieren. Also ich bin aber nie auf den Trichter gekommen, Koch zu werden, weil ich immer mir nicht vorstellen konnte, in einem geschlossenen, meist weißen Raum zu arbeiten, mit Kachelwänden. Aber irgendwie das Thema Essen und Trinken ist scheinbar hängen geblieben. Deswegen ist ja dann die Berufswahl irgendwie in diese Richtung gefallen.
Ist es bei dir elterlich geprägt? Also habt ihr einen gastronomischen Betrieb oder seid ihr oft essen gegangen? Oder habt ihr jeden Dienstag zusammen gekocht? Oder wie ist das initiiert worden? Oder ist das einfach nur Leidenschaft und du hast Freude daran empfunden?
Also meine Eltern sind beide aus dem Finanzwesen. Also beide, glaube ich, gelernte Bankkaufmann und Bankkauffrau. Mhm. Und haben dann in solchen Berufen in Frankfurt eben hier, in unserer Heimat, also ich lebe, komme ja aus Frankfurt oder aus Hanau bei Frankfurt, um genau zu sein, haben sie dann in Finanzinstitutionen gearbeitet oder eben dann später in der Verwaltung oder Buchhaltung. Das heißt, da gibt es keinerlei Herkunft. Wir haben natürlich als Familie zusammen gegessen am Wochenende, wir haben zusammen gefrühstückt, also solche Zusammenkünfte gab es schon im regelmäßigen Austausch, vor allem am Wochenende, aufgrund der Arbeitszeiten und dem Kinder-Eltern-Rhythmus. Aber beide haben keinen Background, überhaupt nicht. Also auch nicht, dass wir sind ausgegangen und waren mit Freunden meiner Eltern in Gasthäusern, aber nie jetzt in einem Sternerestaurant oder so. Das gab es früher nicht. Aber ich bin auch schon, weiß ich noch zum Beispiel, meinem Vater als 10-Jähriger auf einer Fahrradtour im Elsass sind wir abends eingekehrt und habe dann schon in dem Alter meine ersten Froschenkel, meinen ersten Trüffel gegessen und das auch bis heute im Kopf beibehalten, wann genau, wo ich diese Dinge gegessen habe, einfach aus Neugierde, weil ich das eben, ich wollte keine Kinderpasta oder keinen Pinocchio-Eisbecher, sondern ich wollte essen, was die Großen auch essen. Das schon immer eigentlich.
Und dann stand dein Berufswunsch schon fest, dass du direkt nach der Schule gesagt hast, ich möchte in die Gastronomie, oder ist das wie bei vielen entweder eine Verlegenheit gewesen oder dass du es erstmal gemacht hast?
Also ein Mix aus beidem. Also ich habe dann schon relativ früh auch in der Gastronomie gearbeitet, nebenberuflich. Erst als Schüler, weil der Führerschein dann da war, habe ich in einer richtigen Catering-Firma gearbeitet und habe dann wirklich große Events für Käfer Party Service als einer von vielen Aushilfen, also nicht überhaupt nicht in einer tragenden Rolle, sondern als das kleinste Licht im Hintergrund mitgearbeitet. Aber habe natürlich diese spannende Welt der Begeisterung, der Kulinarik, der auch sicher damals schon VIP-Gäste, die dann irgendwie im Raum waren, wie eine Bundeskanzlerin und so weiter, hast du schon gemerkt, okay, es ist eine spannende Welt, hier passiert viel, hier ist Essen und Trinken irgendwie wichtig und vor allem auch, sag mal, Ambiente, Stimmung, eine gewisse Servicekultur und fand das immer gut und hatte auch der Vater meines besten Freundes war immer schon der Hotelier aktiv, also in der Hotellerie, Entschuldigung, und der hat irgendwie für mich immer so einen spannenden Eindruck gemacht, der ist viel gereist, der war in der Welt, der konnte Geschichten erzählen, der war in Paris, in New York, in London, der hat irgendwie sein Leben klang spannend, deswegen fand ich immer diese Hotellerie auch, also jetzt gar nicht so sehr auf Gastronomie und Wein bezogen, sondern erstmal Hotel, fand das irgendwie eine tolle Umgebung, um als junger Mensch so ein bisschen dieser romantische Gedanke dann die Welt zu entdecken, sagen, hey, da kann ich was sehen, ich kann rumkommen, ich kann an spannenden Orten gearbeitet und gelebt haben zugleich Und das war dann erstmal so ein bisschen mein Fokus und habe dann erst im zweiten Schritt dann innerhalb der Hotelausbildung die Liebe dann wirklich zur Gastronomie.
Wurde das wieder geläutert oder hat sich das bestätigt? Dass es ein spannender Beruf ist, dass man aufregende Dinge erlebt, dass man gegebenenfalls durch die Welt reisen kann und dort arbeiten. Also wie hat sich das dann letztlich entwickelt?
Also offen gesagt, mein Elternhaus war erst nicht begeistert davon. Also ganz, ganz klar gesprochen, Marian, bist du dir sicher? Also ich war jetzt kein großartiger Schüler. Ich habe mein Abi gerade so geschafft, wirklich gerade so mit über Umwege und habe dann auch in der Ausbildung, also ich habe nach dem Fachabitur, das war ein Fachabitur nur, ich muss korrigieren, habe ich so eine Berufsakademie, also ein duales System aus Ausbildung und Studium angefangen und habe dort leider das Thema Studium nicht so ernst genommen wie das Thema Arbeiten im Hotel und bin dann leider nach 4 Semestern gegangen worden, also exmatrikuliert worden aus dem Studium und habe dann in Anführungszeichen nur die Ausbildung beendet. Und das war dann so ein bisschen der Weckruf. Meine Eltern meinten, oh Gott, Marian, jetzt bist du nur Hotelfachmann. Was willst du im Leben mal erreichen? Was willst du mal werden? Also die waren wirklich schockiert. Also beide sind keine Akademiker, aber waren, glaube ich, sehr stolz, dass ich dann der Erste bin, der vielleicht einen akademischen Abschluss generieren kann. Und waren dann wirklich erstmal so vor den Kopf gestoßen. Aber ich habe diesen Knall gehört letztendlich und habe mich dann wirklich auf die Arbeit fokussiert, habe dann meine Ausbildung auch mit Bravour beendet und bin dann eben den Weg gegangen, sozusagen den du auf dem Lebenslauf verfolgen kannst, dass man dann eben das Thema aktiv in die Gastronomie, aber auch da wieder über Umwege. Es war erstmal nicht geplant, in einem Restaurant zu arbeiten, sondern ich wollte eigentlich nur meine Neugierde stillen und würde sagen, Marian, in so einem Sterne-Restaurant, ich habe jetzt so viel gelesen, so viel gehört darüber, Reportagen geschaut, ich war da auch mal essen mittlerweile, aber ich will es einmal erlebt haben, wie die da wirklich arbeiten und was machen die anders als draußen bei uns im Catering oder draußen in dem Hotelrestaurant, in dem ich gearbeitet habe und wollte dann einfach diese Erfahrung mitnehmen und bin dann tatsächlich hängen geblieben.
Und wann kam der Wein?
Also auch da, der Wein, würde ich sagen, hat schon in der Ausbildung angefangen, also in dem Alter von 20, 21, ich war spät dran mit aufgrund des Abiturs, habe ich schon immer mit der Restaurantleiterin Verkostungen mitgemacht, habe dann immer mal bewusst, Marian, probier mal das neben dem. Hier ist ein Pinot Noir aus 1990, aus dem Burgund. Also das hat schon stattgefunden in einem relativ jungen Gastronomiealter, dass ich da auch dann gemerkt habe, okay, wow, das berührt mich, das hat Unterschiede. Habe dann angefangen, das in mein privates Kochen einzubinden. Ich habe immer mit so 2 Freunden sehr aufwendig einmal die Woche gekocht. Jeder hat Zutaten mitgebracht, wir haben uns vorher auf ein Rezept geeinigt oder Rezepte und haben dann eben mit als 18-, 19-Jährige alte Witzigmann-Bücher nachgekocht und so weiter. Einfach um diesen Hunger zu stillen, diese Rezepte einmal von Anfang bis Ende gemacht zu haben und dann meistens war dann das Gesamterlebnis logischerweise großartig mit irgendwie einer im Ganzen geschmorten Lammhüfte mit Frischkäse und Trockenfrüchtefüllung laut Witzigmann. Und wir haben das gefeiert und haben uns dann angefangen, auch dann bewusst zu fragen in einem Weingeschäft, wir kochen heute Lamm, welchen Wein dürfen Sie dazu empfehlen? Da gab es dann irgendwie ein Gigondas oder so für 15 Euro. Also dass wir dann uns da herangetastet haben, was kochen wir, welchen Wein gibt's dazu? Haben den Weinkeller des einen Vaters ein bisschen geplündert entsprechend. Und so kam dann immer mehr und mehr, dass auch der Vater von ihm hat dann immer mal auch wirklich große Weine aufgemacht, die wir damals gar nicht zu schätzen wussten. Aber so kam dann irgendwie eine Begeisterung dafür. Und es ist dann immer mehr und mehr geworden. Auch in der Ausbildung dann immer mehr Interesse dafür, dass man auch dann im Restaurant am Tisch Wein ausschenkt, Wein verkauft. Natürlich dann nachlesen möchte, was habe ich da eigentlich? Wo kommt der her? Wie ist der gemacht? Warum ist der Wein so? Und dann spätestens eben mit dem ersten richtigen Job als Festangestellter nach der Ausbildung bin ich dann vollends eingetaucht oder eingetaucht worden.
Zitrusfrüchte, Zitrone, Exotik, Ananas, Gewürze, Ingwer, mineralischem Grundcharakter, Feuerstein. Am Gaumen unglaublich komplex, elegant, eine feine Seidigkeit, viele weiße Blüten, eine perfekt strukturierte Säure, eine herrliche Mineralität, ein ewiges Finale.
Ja, man könnte auf Riesling kommen. Anhand der Beschreibung könnte man vermuten, dass es ein Riesling ist. Aber, und das finde ich so schade, kaum jemand würde einen Riesling aus dem Elsass vermuten. Weil Elsass oftmals gar nicht präsent ist, auf den wenigsten Weinkarten im Sinne der wenigsten von uns. Und ich denke, es ist eines der verkanntesten Weinbaugebiete, nicht nur in Europa. Mit einem unfassbar hohen Qualitätsstandard. Natürlich bringt nicht jede der 52 Grand Cru-Lagen Weltklasse-Weine hervor. Aber wenn wir einen Riesling aus dem spannenden Jahr 22, aus dem Hause Domaine Schlumberger, aus der Lage Kitter-Lehmglas haben. Eine der ältesten definierten Weinbergslagen im Elsass, die das erste Mal 1699 bereits erwähnt wurde, im Glas haben. Dann fragt man sich, warum eigentlich nicht? Warum ist Elsass so unterrepräsentiert in Deutschland? Sind die Weine doch so einzigartig? Und nein, man kann diesen Riesling Grand Cru Kitterlee Domaine Schlumberger 2022 nicht mit einem Wein aus Österreich, aus der Pfalz, aus Badischen oder von der Mosel vergleichen. Er hat eine ganz eigene Identität. Vielleicht ist es die Höhe der Lage, 270 bis 360 Meter, obwohl das nicht so außergewöhnlich, aber trotzdem besonders ist. Vielleicht ist es die Steigung, 45 Grad, die den Einsatz von Terrassen notwendig macht. Vielleicht, weil es die einzige Lage ist mit einer dreifachen Ausrichtung nach Süd, Südwest und Südost. Ich meine, nicht ohne Grund wurde diese Lage bereits 1983 als einer der ersten als offizielle Grand Cru-Lage klassifiziert. Okay, was sind die Fakten für den Wein? Natürlich, 100% Riesling, 5000 Stöcke pro Hektar, Gio-Erziehung, durch grüne Lese auf maximal 35 Hektoliter pro Hektar reduziert, manuell gelesen, schonende pneumatische Pressung, kontrollierte Gärung im Edelstahl bei 18 Grad, Reifung auf der Feinhefe für etwa 8 Monate, leichte Filtration und nicht geringe, aber durchaus sehr angenehme 13,5 Volumenprozent. Für die ohne Frage das besonders warme Mikroklima mit optimaler Sonneneinstrahlung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wahrscheinlich aber auch die sandigen vulkanischen Gesteinsböden oder vielleicht auch die 700 Milliliter Niederschlag, die den Riesling hier absolut perfekt vegetieren lassen. 26 Hektar ist für eine Grand Cru-Lage definitiv nicht gering, aber der große Vorteil ist, dass die Domaine Schlumberger 20 Hektar davon besitzt und somit geschmacksprägend für diese Lage ist. Und wenn einer sinnbildlich fürs Elsass ist, dann Schlumberger. 1810 von Nicolas Schlumberger gegründet, in siebter Generation immer noch in Familienhand, 140 Hektar Weinberge. Davon ist die Hälfte, 70 Hektar, als Grand Cru klassifiziert. 100% eigene Trauben, kein Zukauf von Trauben, Most oder Wein. Seit 2003 nachhaltige Bewirtschaftung, seit 2006 sind 30 Hektar auf biodynamischen Weinbau umgestellt. Verwendung von Pferden? Natürlich nicht in den Steillagen, und über 120 alte Holzfässer mit Thermoregulierungssystemen für die optimale und vor allen Dingen typische Aromenentfaltung der Weine. 50, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 Kilometer Trockenmauern schmücken die terrassierten Weinberge. Die mit den klassischen Rebsorten des Elsass bestockt sind, ein Durchschnittsalter von 30 Jahren aufweisen und einen durchschnittlichen Ertrag im ganzen Weingut von 25 bis 40 Hektoliter erbringen. Das ist purer Luxus. 20% der Rebanlagen sind über 100 Jahre alt. Und Geschichte wird in diesem Weingut großgeschrieben. Denn das Weingut verfügt über ein Archiv, das detaillierte Aufzeichnungen über Jahrgänge, Erntebedingungen und Kellerprozesse seit dem 19. Jahrhundert enthält. Einzigartig, nicht nur im Elsass. Natürlich ist die Domaine Schlumberger Weintradition pur. Nur man bleibt nicht stehen, man blickt nach vorne und experimentiert mit widerstandsfähigen Rebsorten, um den klimatischen Veränderungen, die natürlich auch im Elsass existent sind, entgegenzuwirken. Das Ziel des Weingutes ist, bis 2030 klimaneutral zu sein. Vollständig. Der Betrieb nutzt ausschließlich erneuerbare Energien, einschließlich Solar- und Wasserkraft, und wurde nicht zuletzt deshalb mehrfach für die innovativen Ansätze und die nachhaltige Landwirtschaft ausgezeichnet. Und genauso schmeckt dieser Wein, genauso schmeckt dieser Riesling, genauso muss Elsass schmecken. Und dann verstehe ich nicht, warum es ihn so selten auf deutschen Weinkarten gibt. Vielen lieben Dank für dieses Meisterwerk an die Domaine Schlumberger und ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, das Handelshaus Schlumberger.
Findest du, weil du es gerade erwähnt hast, man kann nicht gut genug anfangen zu trinken? Also man sollte möglichst hochwertig anfangen oder man soll sich langsam hochtrinken? Was ist der bessere Weg? Es klingt halt bei dir so, als wärst du schon relativ hoch eingestiegen und die kindliche Trinkphase hat dann irgendwo gefehlt.
Die Trinkphase kindlicher Form haben wir im Nachtleben nachgeholt.
The Dark Side of Wine.
Absolut. Ja. Ich denke, beides geht. Also ich kann mir vorstellen, also vielleicht hat es auch geholfen, dass es so ein bisschen moderiert stattgefunden hat, dass man, Marian, probier mal das. Und Achtung, das ist besonders gut, weil A, B, C und D hier zusammenkommt aus dem und dem Jahrgang. Ich glaube, das in der Moderation und so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich auch genauso meinen Weg vorschlagen, den ich für meinen Sohn gewählt habe. Dass wir, also ich ihn sozusagen im Wein sozialisiere. Aber ich denke, das geht auch genauso, wenn du einfach anfängst, sag ich mal, mit einfachen Gutsweinen und dann irgendwann anfängst zu merken, okay, 21 ist anders als 22, ganz pauschal Pfalz anders als Mosel, und dann irgendwann gehst du dann in die Tiefe. Orte, Weingüter, Lagen. Ich denke, das kann auch diesen Weg gehen. Das ist vielleicht sogar der einfache Weg zu verstehen. Wenn du zu hoch einsteigst, brauchst du vielleicht einen Mentor und einen Moderator. Und der wäre ich gerne für meinen Sohn. Also mein Sohn hat einen kleinen Weinkeller schon. Der ist 3,5 Jahre alt. Ich habe ihm natürlich mit seinem Geburtsjahrgang angefangen, Wein zu kaufen. Der hat, also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Bordeaux subskribiert, privat eben für ihn. Und andere, also danach eben deutsche edelsüße Weine in kleinen und Großflaschen. Und da geht's natürlich dann weiter mit Port, Piemont und so weiter. So, wenn der 18 ist oder sobald der Wein trinken möchte, glaube ich, fangen wir schon bewusst an, eben seinen Jahrgang kennenzulernen. Schön. Und dann bin ich halt dann der Moderator, der ihn da heranführt. Wenn er mir sagt, du Papa, ich mag keinen Wein, verkauf alles, dann ist das seine Entscheidung in dem Moment. Aber, oder ich, oder meine, je nachdem, werden wir sehen. Aber ich würde mir so vorstellen und wünschen, dass wir diesen Weg gemeinsam so gehen.
Hast du eine Empfehlung, wenn jemand so einen Weinkeller aufbauen möchte für seine Kinder, dass man auf gewisse Weine setzen sollte? Oder gibt es ja verschiedene Ansichten? Die einen sagen, möglichst hochwertig, um eben auch Werte aufzubauen. Die anderen sagen, nicht so hochwertig, damit man es auch gerne trinkt. Die einen sagen eher Rotweine, klassisch Bordeaux, weil die einfach eine eigene, weil die auch die Reife brauchen. Andere sagen wiederum lieber weiß und süß, weil das Kinder in Anführungszeichen oder Jugendliche eben auch gerne mittrinken. Oder soll man einen Mix von allem machen? Findest du lieber eine Flasche und das was Besonderes oder lieber 36 Flaschen von jedem? Was sind deine Tipps dabei? Oder was waren deine Herangehensweisen?
Ja, ich bekomme die Frage sehr oft. Also gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis. Hey Marian, mein Sohn ist geboren. Kannst du mir was zusammenstellen? Budget ist 1.000 Euro oder Summe X. Und dann ist meistens die Gegenfrage erstmal, okay, was willst du erreichen? Willst du eine Wertsteigerung haben oder willst du vielleicht, wie du schon sagst, einen besonderen Moment haben oder willst du ihm vielleicht mehrere besondere Momente bereiten? Von daher würde ich immer eigentlich einen Mix vorschlagen. Also sag mal, klassisch bei uns kannst du ja auch wirklich für kleines Geld Spätlesen, Auslesen kaufen. Die sind meistens nicht wirklich teuer und haben eine große Lagerfähigkeit. Also dass du dann bei einer Spätlese fängst ja eigentlich erst nach 12, 13 Jahren richtig an Spaß zu machen, wo dann für mich Autolyse zusammenkommt, Cremigkeit, Mundgefühl, die Süße abnimmt und das Ganze ein viel seriöserer Wein wird. Also ich will nicht sagen, dass die Jungen keine seriöse Weine sind, aber ein Wein, der viel mehr Vielfalt hat, viel mehr Einsatzmöglichkeiten auch in der Begleitung zum Essen. Von daher, ich würde immer einen Mix machen aus Süßweinen mit einem hohen Reifepotenzial, klassischen Rotweinen, die, du hast Bordeaux genannt, Piemont könnte man natürlich nennen, die eine große Lagerfähigkeit haben, Rioja im klassischen Sinne natürlich auch und vielleicht ein paar, ich will nicht sagen Blue Chips, aber vielleicht eine Magnumflasche von einem ganz besonderen Wein, sagen wir Sassicaia oder irgendein gutes Gewächs aus dem Bordeaux, dass du weißt, das ist vielleicht die Flasche, die du dann an dem besonderen Anlass aufmachen willst. Mein Sohn hat zum Beispiel jetzt schon Flaschen im Keller liegen für seinen 40. und 50. Geburtstag. Also hat irgendwie Großflaschen, 12 Liter, 15 Liter, die dann auch dann aufgrund des Formats einfach dann hoffentlich die Reife mitmachen.
Wow, sehr cool. Gab es für dich da ein Vorbild, der dich an den Wein oder die dich an den Wein rangeführt oder richtig ernsthaft damit vertraut gemacht hat? War es die Restaurantleiterin damals in der ersten Anstellung oder während der Ausbildung oder war es jemand anderes, wo du sagst, da hat sich für mich die Weinwelt offenbart oder war das alles autodidaktisch und Eigeninitiativ?
Also sicher war in der, sag mal, die Initialzündung war in der Ausbildung durch den F&B-Manager und die Restaurantleitung. Das ist sicher so das erste Aha-Erlebnis generiert worden.
Wer war das? Kleines Shoutout.
Michael Vogler und Letizia Baum hießen die beiden.
Oh, liebe Grüße.
Sind unbekannt. Beide noch in der Gastronomie aktiv, aber jetzt nicht bei uns sozusagen in unserer Blase der Sterne-Restaurants nicht aktiv, aber beide noch aktiv. Wir haben auch ab und zu mal Kontakt und schreiben uns mal. Also das ist nicht so 100% abgerissen. Aber auch jetzt nicht, dass wir irgendwie eine enge Freundschaft pflegen, das nicht.
Was so. Manchmal ganz schön finde ich, wenn man dann im Nachhinein erfährt, okay, oh, den habe ich geprägt und der ist das geworden, wow. Es motiviert einen ja selber dann auch nochmal, die Jugend nochmal anders anzufassen, zu sehen, zu berühren.
Durchaus, klar. Immer spannend, wenn man das dann verfolgen kann. Ich glaube, dann der wirkliche Moment war dann so um 2009 herum, also dann in meinem ersten, sag mal, Job in einem Restaurant, was eine gewisse Klasse hatte, also damals im Ein-Sterne-Restaurant in Königstein, und habe dann eben ein Maitre gehabt, eine Jungsommeliere, die beide sicher mich einbezogen haben. Also ich war jetzt auf keinen Fall in der Rolle, dass ich da eine Entscheidung getroffen habe, aber sie haben immer, Marian, probier hier, probier da, das gibt's zu dem Teller, das gibt's zu dem Käse. Also ich wurde immer von vornherein, wurde mir eingeschenkt, probier, verkoste. Und das gab dann einfach ganz viele spannende Momente. Dann hat man dann auch angefangen, eigeninitiativ die ersten Messen zu besuchen im Rheingau, die erste VDP-Präsentation im Kloster Eberbach damals, war irgendwie zu dem Zeitpunkt dann von mir selbst aufgesucht, und dann fing es dann eben los mit Einladungen von den Importeuren, die in Frankfurt irgendwo eine Messe oder Verkostung aufgebaut haben, dass man dann so ein bisschen in diesen Kreis reingekommen ist, und dann war es natürlich spannend, da teilzunehmen und mitzumachen und diese Dinge kennenzulernen, und irgendwann, du kennst es selbst, bestimmen diese Termine dann deine Freizeit. Mhm. Im positiven Sinne.
Sollte man erst lernen oder erst probieren? Was glaubst du, ist der angenehmere, der schönere, der erlebnisreiche oder der fundierteste Weg? Also, dass man erstmal versucht, so ganz unbedarft die Sachen zu schmecken, zu erkennen, ähnlich wie du es dann letztlich mit den Gerichten teilweise gemacht hast, und dann experimentieren? Oder soll ich mich erstmal mit dem Buch hinsetzen und gucken, was ist überhaupt ein Gutswein? Was ist eine erste Lage, große Lage? Was ist ein Grand Cru? Was ist ein DO etc.?
Ich glaube, es ist so ein bisschen wie in der Schule. Es gibt so den Typen Auswendiglerner, der sicher erstmal das Buch rausholt und sich vorbereiten möchte. Mhm. Und es gibt den, der, sag mal, in Politikwissenschaften einfach seine Meinung kundtut und drauf losredet. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Spaltung des Lerntypens. Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich jetzt als Sommelier professionell gedacht, in den letzten Jahren auf eine Weinreise gefahren bin, dann Marian, komm, lies dich mal rein. Wenn du jetzt reingehst und fährst ins Piemont, guck doch mal rein, was sind die Appellationen, was sind die genauen Lagen, die wir anschauen, welche Winzer schauen wir uns an, um vielleicht schon mal diese Vorbereitung zu haben. Aber ich denke, wenn du anfängst, als junger Weintrinker, als junger Angehender oder als Sommelier, ist es vielleicht manchmal auch ganz hilfreich, einfach anzufangen, verkosten und dann vielleicht zu merken, okay, ich bin auf der VDP-Präsentation, mir gefällt der Stil der Nahe gut, und dann zu hinterfragen, warum ist das so? Und dann kommt man ja automatisch auf den Trichter, ich mag die Nahe mehr als den Rheingau, weil vielleicht der Boden oder das Klima oder der Stil der Winzer anders ist. Und dann glaube ich eher, dass man vielleicht dann auch Erkenntnisse schafft und muss diese dann natürlich für sich hinterfragen und analysieren und eben eine klare Meinung daraus ziehen, um zu wissen, warum schmeckt eins besser als zwei und drei schlechter als vier.
Diesen Turn zu finden, das ist manchmal eigentlich das Spannende oder das Erlebnisreiche, was man aber eben auch bewusst angehen muss. Mir ging das so mit, also zum einen mit Wein, aber auch mit Musik. Da ich am Anfang irgendwie fand, eine Oper berührt mich, und dann immer interessierter wurde und mich dann irgendwann belesen habe oder eben auch schon vorgehört habe, andere Interpretationen auch von anderen Dirigenten, Opernhäusern und so weiter gehört habe, und beim Wein genauso, dass ich eine Rebsorte interessant fand und die dann versucht habe, aus anderen Regionen zu probieren und mich damit intensiv auseinanderzusetzen und eben so diese zweite und dritte Ebene einfach zu erkennen. Und dann diese beiden Sachen zu verbinden, hat sich das bei dir gewandelt, nachdem du mehr oder weniger der lokulische Typ warst, also dieses Essen und Genießen und der Wein, so habe ich zumindest verstanden, mehr das Unterstützende, Begleitende und Ergänzende war, dass irgendwann Wein Nummer eins ist, oder ist für dich die Kulinarik immer noch das Nonplusultra und der Wein begleitet das Ganze und schmückt es aus? Also Wein die Deko und das andere das Fundament.
Also sicher war, hast du es gut beschrieben, dass es mein Anfang war. So habe ich angefangen, sensorisch wahrzunehmen. Aber klar, irgendwann kam der Turnaround. Also als junger Sommelier habe ich sicher auch in meinen Empfehlungen, in meinen Begleitungen eher Gerichte unterstrichen, versucht zu fördern. Und je älter man wird oder desto reifer man in seiner Weinsozialisation wird, desto mutiger wird man ja auch und macht dann irgendwann, klar hat man irgendwann auch so eine Sturm- und Drangphase, macht auch sicher Fehler aufgrund von oh, ich will den Wein zeigen und ich will das jetzt hier provozieren. Aber wenn man dann irgendwann als erwachsener, gefestigter Sommelier, hat man schon irgendwann noch den Drang in so einem, sag mal, ich finde es immer spannend, dann nochmal ein Gericht zu dominieren oder sagen, der Wein gibt den Takt vor. Oder auch, das Wichtige ist ja vor allem auch die Abwechslung, dass man irgendwie in der, du hast 7 Gänge, 7 Weine als Beispiel, dass du auch vielleicht mal 2-mal aneckst, 2-mal auch den Leuten so ein bisschen einfach einen Feel-Good-Wein gibst, vielleicht brauchen die auch mal, dann bleiben wir klassisch bei einem gebratenen Steinbutt mit Beurre Blanc, vielleicht wollen die auch einen Chardonnay haben, der ein bisschen Holz hat, der ein bisschen Cremigkeit hat, einfach nur, dass die Gäste dieses Wohlbefinden haben und sagen, wow, das war jetzt ein großartiger Wein zu dem Gericht und ich wurde nicht überfordert, weil oftmals sind ja dann so große Menüs mit vielen Gängen und vielen Weinen auch schon für die meisten unserer Gäste, also für mich ist das eine Höchstleistung, das sensorisch wahrzunehmen und wir machen das professionell jeden Tag. Hm. Das heißt, unsere Gäste, klar gehen die oft essen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dort oftmals eine Reizüberflutung herrscht und die dann natürlich irgendwann einfach zumachen, irgendwann bist du dann angetrunken oder betrunken und dann können die gar nicht mehr aufnehmen, was wir eigentlich alles zeigen wollen. Deswegen, es muss so ein Mix sein aus lauten Weinen, die sich breitschulterig zeigen und präsentieren wollen, aber hin und wieder auch mal ein Wein, der einen Gang runterschaltet und dem Gast auch Platz lässt, seinen Abend oder seinen Moment zu genießen.
Kann man das schon als junger Sommelier oder braucht man dafür Erfahrung?
Behaupte, du brauchst dafür Erfahrung. Also ich denke, in jungen Jahren haben wir alle, also wie ich eben sagte, erstmal vielleicht zu soft, dann zu provokativ, weil man dann irgendwann meint oder gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Man wächst ja dann noch so ein bisschen im Raum und merkt, okay, das ist meine Bühne hier. Und dann eckt man auch mal an und macht sich auch Fehler rückwirkend, wo man dann sagt, hey, jetzt ist gerade, als es anfing mit Maische vergorenen Weinen irgendwie vor 10, 12 Jahren, als es dann trendy wurde, mit Orange-Wein zu arbeiten, hat man dann sicher hier und da mal auch einen Wein, einfach, ich möchte den einbringen, ich möchte jetzt hier die Stilistik zeigen und die nicht 100% zur Küche gepasst hat. Das gab es sicher auch mal. Ne?
Was glaubst du, wie lange braucht man, bis man einigermaßen versiert ist?
Ich glaube, große Talente brauchen vielleicht wenige Jahre, andere brauchen vielleicht 10 Jahre. Auch eine ganz kleine Trinkerfahrung. Also wenn jetzt ein Sommelier mit 1, 2 Jahren Berufserfahrung, woher soll er das nehmen, was du hast mit, wie viele Jahre hast du Berufserfahrung als Beispiel?
30.
30, genau. So. Das ist ja einfach dann, das sind ja Welten dazwischen, wie viele Jahrgänge du mehr kennengelernt hast, wie viele Weine du mehr kennengelernt hast. Also das sind schon, das ist am Ende ein entscheidender Faktor.
Wie würdest du das einordnen?
Apropos Wein.
Ja.
Wollen wir eigentlich ein Glas Wein trinken zwischendurch?
Das finde ich eine hervorragende Idee. Magst du lieber was Weißes oder magst du lieber was Rotes?
Ich fühle mich eher nach Weiß gerade,
okay.
Wenn du eine Idee hast.
Hast du da Lieblingsrebsorten im Allgemeinen?
Ich denke, bitte
neben dem Wein, den wir vor uns stehen haben.
Die Rebsorten nenne ich bewusst nicht. Nein, Chenin Blanc mag ich sehr gerne.
Ja.
Chardonnay aufgrund seiner Vielschichtigkeit, aufgrund seiner Eigenschaft, Herkunft zu zeigen. Und tatsächlich komme ich auch immer wieder mehr und mehr zum Riesling zurück. Es gab so eine Phase, habe ich den Riesling so ein bisschen in meinem privaten Konsum gedrosselt. Sicher auch in meinen Restaurantaktivitäten. Aber irgendwie seit so 2, 3 Jahren habe ich immer wieder gefühlt, komme ich wieder näher an den Riesling ran und auch, ich habe eine große Begeisterung wieder entwickelt dafür.
Gedrosselt aus, also bewusst oder unbewusst? Sprich, er hat dir nicht mehr geschmeckt oder du fandest, jeder macht Riesling, dann brauchst du den Kram nicht?
Nee, offen gesagt, ich war ja 5 Jahre in Andernach tätig beim Christian Eckhardt im Restaurant. Und dort, ich fand seine Küche war, also die Küche mag ich sehr gerne, eine großartige Küche, einem tollen Restaurant, einem tollen Weinkeller. Aber ich habe damals die Weinkarte aufgebaut, bevor wir zusammengearbeitet haben. Und entsprechend war der Weinkeller auch mit eine Großzahl an deutschen Top-Rieslingen bestückt. Aber seine Küche, finde ich, hat oftmals mir keinen Platz gelassen, diese Weine einzusetzen. Mhm. Wenn Gäste nach Riesling fragen, frei raus damit, flaschenweise. Aber ich habe mir wirklich schwer getan, obwohl ich mir das vorgenommen habe, in den Weinbegleitungen mit den Rieslingen, die ich vorrätig hatte, sei es trocken, sei es Lagenweine, sei es Restsüße, aktiv in der Gastronomie dort zu arbeiten. Weil mir immer dann so ein bisschen, die Küche ist oftmals sehr fruchtig gewesen, das ist sein Stil, und dann war mir das immer so ein bisschen zu banal, Frucht mit oftmals auch Frucht, also man hat schon beim Riesling immer einen gewissen Grad an Fruchtintensität, mal mehr, mal weniger, und das ist mir schwer gefallen, da unter einen Hut zu bekommen. Ich war dann immer eher auf einer kargeren, leiseren, vielleicht würzigeren Stilistik Weine, die mich da mehr begeistert hat in der Begleitung.
Es war ja nicht die Weinkarte, sondern es waren ja die Weinkarten, die du dort gelebt hast. Also du hast ja für alle Restaurants, also für alle vier Restaurants mehr oder weniger die Weinkarten gemacht, oder?
Vollkommen richtig. Ich habe drei Restaurants waren es dann.
Ah, okay.
Final, das vierte Restaurant hat jetzt erst aufgemacht, vor wenigen Wochen dort.
Ja.
War damals schon in der Planung, aber es waren drei Restaurants oder eigentlich vier Restaurantkonzepte, wovon zwei im gleichen Gebäude, im gleichen Raum mehr oder weniger stattfinden, mit der gleichen Weinkarte. Es waren drei verschiedene Konzepte, koreanisch mit Einflüssen aus allen asiatischen Restaurants, allen asiatischen Ländern, italienisch von Trattoria bis zu einem kleinen Fine-Dining-Konzept nebendran und eben dann das Pures von Christian Eckhardt damals mit einer, sag mal, frankophil geprägten Küche, die sich Einflüssen aller Reisen, die er so privat macht, bedient hat. Also schon noch drei völlig andere
Die
Weinwelten.
auch alle sehr erfolgreich waren, also ein Stern, zwei Sterne, beziehungsweise 17 Punkte. Hast du dann eine große Karte gemacht und dann für die anderen beiden Restaurants Outlet-Karten, also Auszüge aus der großen Karte, oder hast du für jedes Restaurant ein eigenes Kartenkonzept gehabt?
Na, da die drei Restaurants schon sehr nah beieinander sind, aber nicht im gleichen Gebäude und teilweise auch dann mit, sag mal, ist nicht weit, aber 3 Minuten Fußweg verbunden waren. Und die hatte jedes Restaurant tatsächlich einen eigenen Keller und eine eigene Karte.
Wow! Was für ein Aufwand!
Ich habe, also klar, dann wurden die Weinkeller und Karten auch mal kleiner und ich habe vor allem aus dem, damals aus dem Hauptkeller im Purs zum Beispiel, habe ich schon von da aus die anderen bedient. Ich habe sozusagen intern dann umgelagert und die in die anderen Restaurants gebracht, aber vielleicht im Purs eingekauft und dort eingelagert, um sie dann später mal an einen anderen Punkt einzusetzen.
Und es waren ja alle hochdotiert, also du hast ja für alle Karten Auszeichnungen bekommen. Oder zumindest für die beiden, ich glaube im Purs und im Josso hast du Auszeichnungen bekommen, dass die in einem Jahr.
Ich habe tatsächlich so im Jahr in der Vinum in allen drei war mit
Ach.
dem Alpero, mit dem Italiener, war das
Ja.
die Weinkarte des Jahres in der Kategorie Weltküche. Ich glaube, Platz 2 war es Josso mit dem koreanischen Konzept von Sarah Henke
Ja.
und hatte im Purs in der Kategorie Gourmet auch, ich glaube, Platz 2, also wirklich drei Restaurants, alle waren top platziert in dem einen Jahr. Das war gut. Also war auch dann sicher auch eine Phase, wo man, war gut, wo man gemerkt hat, man kommt an, man ist in seiner Weinsozialisation, wie ich so gern sage, irgendwo gefestigt und die Dinge greifen ineinander. Die Wahrnehmung, die Akzeptanz auf Kundenseite ist da, dann hat man auch schon gemerkt, dass es irgendwie Hand und Fuß hat, was man dort aufgebaut hatte.
Jetzt haben wir einen grünen Veltliner im Glas. Könnte man sagen, jetzt ist es ein bisschen provokant formuliert, wahrscheinlich kriege ich dafür die ein oder andere verbale Schelle, dass der grüne Veltliner der Südafrikaner unter den Rebsorten ist. Weil, also er hat für mich dieses Zwischenweltliche. Also Südafrika sehe ich jetzt in dieser Überseesituation in einer Zwittrigkeit zwischen alter Welt und neue Welt. Es hat durchaus die Strukturtiefe, Authentizität, die man in der alten Welt findet, aber eben auch diese Attraktivität bei vielen Weinen, die man in der neuen Welt findet. Und genau das habe ich beim Veltliner oftmals auch. Man hat mit Riesling vergleichbar Lagerfähigkeit, man hat Struktur, man hat Tief, man hat eine wahnsinnige Mineralität, wenn er gut gemacht ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er immer so was Zugängliches, was Attraktives, dieses Abfliege, dieses Würzige, dieses Fruchtexpressive, was eben auch eine gewisse Attraktivität mit sich bringt. Also könnte man das so sehen oder ist es jetzt einfach nur an den Haaren herbeigezogen und ich habe einen Schuss?
Ich bin vollkommen bei dir, Silvio. Ich muss einmal kurz einmal zurück ausholen zum Thema Südafrika. Ich habe damals einen spannenden Satz mitgenommen, der hat genau das eben beschrieben, was du gesagt hast. Südafrika muss für sich entscheiden, ob sie das älteste Land der neuen Welt sind oder das jüngste Land der alten Welt. Also sowohl von ihrer Weinkultur als auch von der geologischen Situation. Von daher ist es eine sehr richtige Aussage für Südafrika. Und ich kann mir vorstellen, dass Grüner Veltliner hat sehr ähnliche Eigenschaften. Der kann ja auch genauso enorm großartig und lagerfähig sein, kann für absolute Herkunft stehen, für Eigenständigkeit, für eine Stilistik von einem Winzer und einem Weinberg. Oder er kann so ein bisschen brav daherfließen und so ein bisschen vorsichtig gesagt, in einer gewissen Banalität enden. Das ist schon der Rebsorte sicher eher zugetan als im Riesling. Ein Riesling kann nie, glaube ich, so einfach werden, wie es im Grüner Veltliner passieren könnte, wenn man eben Erntemengen zu hoch zieht oder die Lage es nicht hergibt.
Findest du, man muss sich beim Veltliner entscheiden? Es gibt ja so ein absolutes, was gab ja vor 5 oder 10 Jahren, ich glaube mittlerweile immer noch so ein absolutes Veltliner-Bashing. Auf der einen Seite, dass viele diese alte Stilistik aus den 90er, 2000er Jahren richtig verurteilt haben, wie sie teilweise in Wachau zu finden ist. Und auf der anderen Seite dieses ganz klare, kristalline, puristische, extrem feiern, wie man es so in diesem neuzeitlichen Bewusstsein irgendwo versucht zu leben. Und umgedreht genauso. Also es da diese zwei krassen Welten gibt, die sich seltenst vereinen.
Ich denke, also ich muss offen sagen, ich bin mit dem Thema Grüner Veltliner, habe ich mich nie so ganz tief beschäftigt. Also ich bin nicht selten in Österreich gewesen. Ich habe da geheiratet zum Beispiel. Ich habe schon auch eine gewisse Trinkerfahrung mit den Weinen, aber ich bin nie so tief ins Thema eingetaucht. Aber wenn ich auf einer Verkostung bin und habe irgendwie, ich sag mal, Kamptal, Wagram, so das Dreisental, also die Nicht-Wachau-Herkünfte für die Rebsorte. Im Glas bin ich oftmals total begeistert und denke mir, wow, Marian, oftmals, oder auch die Rieslinge von dort, und bin oftmals dann total angetan von der Stilistik und denke mir, vielleicht müsste ich doch ein bisschen mehr mich damit beschäftigen, das häufiger trinken, aber irgendwie kommt es dann, macht dann, der Klick ist nicht dann dauerhaft, sondern nur für den Moment bei mir.
Ja.
Klar ist die Meinung, das ist schon ambivalente zwei Stile zwischen diesem klassischen fetten Smaragd, den du angesprochen hast, und eben dieser brachialen, eher steinigen, kargen, mineralischen, würzigen Seite dieser Rebsorte.
Wieninger, den haben wir jetzt im Glas. Fritz Wieninger, den finde ich, der ist zwischen den Welten. Also er hat beides. Er hat Ausdruck, er hat Kraft, er hat Intensität und trotzdem eine ganz eigene Authentizität, also eine ganz eigene Mineralität, eine ganz eigene Säurestruktur, eine gewisse auch Trinkfreude. Dabei, ich finde, Wien hat kaum jemand auf dem Schirm.
Absolut. Ich hatte auch gerade eine Verkostung in einem Wiener gemischten Satz vor kurzem.
Ja.
Und da waren auch alle so, oh wow, in Wien wächst Wein. Also Privatkunden, in Wien wächst Wein, wussten wir gar nicht. Dann sagen wir, klar, Wien ist, glaube ich, die größte Hauptstadt. Die größte weinanbauende Hauptstadt der Welt.
So ich glaube, Stadt überhaupt. Also dass in einer Stadt Wein wächst, der unter der Stadtbezeichnung läuft, hat Wien die meiste Anbaufläche.
Genau. Und glaube ich, habe ich noch eine Reportage gesehen über Wien. Und auch die größte Forstfläche. Also Wien hat enorm viel, den klassischen Wiener Wald, wir kennen das als Hühnchenrestaurant aus den 90ern, also Wien hat wirklich einen eigenen, einen riesigen Forstbetrieb und ich glaube sogar jeder 18-jährige Wiener Stadtbürger darf einen eigenen Baum pflanzen.
Okay. Witzig, toll, oder? Schöne Idee, also wirklich ganz großartige Idee. Und sowas sollte Schule machen.
Die ist ja wirklich so ein Happening, die fahren dann raus und pflanzen ihren Baum selbst. Das gibt's dann drumherum, gibt's dann irgendwie Glühwein oder was auch immer Getränke, aber man macht ein richtiges Happening draus und dann hat jeder seinen eigenen Wein im Rahmen der Aufforstung.
Ah, cool.
Seinen eigenen Baum, nicht Wein. Ja. Weinstock wäre auch schön. Jeder hat seinen eigenen Weinstock.
Das wäre auch eine eigentlich großartige Idee. Gemischter Satz, war Wieninger dabei?
Es war in der Verkostung nur ein einziger gemischter Satz, aber das ist ein Klassiker.
Ach so,
das müsste eigentlich dabei sein.
Ja, das ist ja, glaube ich, derjenige,
der es... Das war durch Zufall.
Ich glaube, es war derjenige, der das Ganze initiiert hat oder der das Ganze wieder... gilt ja als der Vater des Wiener gemischten Satzes, der das mehr oder weniger
lokal nach außen trägt.
Ja.
Und die Weine, ich meine, wir wissen ja selbst, ein gemischter Satz, wir haben zwar keinen vor uns gerade, aber ist natürlich heute im Rahmen des Klimawandels wieder ein sehr spannendes Thema, weil du einfach so eine gewisse Grundkomplexität in den Wein generierst und natürlich die anderen Reifestadien der Rebsorten irgendwo sich spürbar machen. Vielleicht hast du nie den perfekten Wein, du hast vielleicht nie einen großen Wein, du kannst aber einen sehr spannenden, guten Wein generieren, aus meiner Sicht.
Ich finde das Schöne beim gemischten Satz, das schweifen wir vom Grünfeldliner ab, aber ist egal, ist, dass die verkopften Deutschen, das klingt jetzt relativ brachial, ist auch so gemeint, aufhören, das immer in Kategorien zu sehen. Also das muss ein Riesling sein, der muss greifbar sein, der wahrscheinlich aus dieser Unsicherheit der 80er Jahre heraus resultiert oder 70er, 80er Jahre, wo man wissen musste, was man trinkt, dass man wusste, es ist vielleicht nicht gesundheitsgefährdend und dafür immer Sicherheitsmerkmale brauchte, sondern dass man einfach, wie es teilweise im Frankophilen oder im Italienischen, im Spanischen ist, auf den Geschmack vertraut. Und das ist ja letztlich beim gemischten Satz, dass man Wein trinkt, wenn man den Wein trinkt und den Wein mag und der Wein das repräsentiert. Und das hilft bei den Leuten, finde ich, so ein wenig loszulassen oder bei den Weintrinkern loszulassen. Und dafür ist das gut, glaube ich.
Vielleicht, bevor wir zum Wein kommen, ein letzter Satz dazu. Ich finde es genauso auch im Restaurant spannend. Du empfiehlst einen Wein, den der Gast nicht kennt. Ich sag mal, auch von der Herkunft hier nicht kennt. Bleiben wir mal im Urlaub gerade, ein Wein aus Teneriffa. Und schon hat er gar keine Schublade offen. Er will es gar nicht vergleichen. Er kann es nicht vergleichen. Mhm. Sonst fängt er nämlich nicht an, dass mit seinem Wein, ah, ich habe zu Hause auch einen Riesling vom Weingut Meier Müller Schmidt. Der ist aber besser. Es ist ja meistens so, dass man muss sich irgendwie als Gast profilieren in irgendeiner Form. Und wenn der Wein aber so fremd ist für ihn, dann lässt er ihm auch Platz und nimmt sich Zeit dafür und kann ihn auch einfach wahrnehmen, ohne ihn vergleichen zu wollen. Mhm.
Wie probierst du Weine? Nussberg. Also wenn wir jetzt den Verdiener nehmen, genau. Wie gehst du an den Wein ran im Allgemeinen? Gehst du erst dort wissentlich rein oder schenkst du ein und probierst erstmal?
Also je nachdem, wie ich weiß, wenn ich es verkoste nur, um es für mich sensorisch wahrzunehmen und einzuordnen, dann mache ich auf und schenke ein. Ja. Und dann fange ich quasi mein Prozedere an. Wenn ich den Wein aber wirklich beschreiben soll, also ich mache so Weintexte und sensorische Beschreibung für Weine nebenberuflich, dann recherchiere ich erst, bereite mich auf den Wein vor, lese zu, ich sage jetzt mal, Jahrgang, Anbau, Lage, Winzer und so weiter, mache mir dazu meine Notizen und Gedanken und fange dann erst an. Und dann gehe ich eigentlich klassisch ran. Ich schaue mir den Wein an, also heißt, ich finde jetzt die Farbe nicht wirklich wichtig für mich, aber ich schaue zumindest rein, ob ich jetzt irgendwie, was kann ich erkennen, hat der irgendwie vielleicht eine Trübung, hat der vielleicht einen Rotstich oder so, was mich vielleicht auf den Anbau oder die Rebsorte irgendwo bringen könnte. Dann schwenke ich, rieche, schwenke nochmal und nehme den ersten Schluck und so gehe ich dann quasi, taste mich an den Wein hervor, dass man erst Nase und dann die haptische, die geschmackliche Wahrnehmung angeht.
Es gibt, und da bin ich sicher, bei jedem Weinfreund schwarze Flecken im Wissensfundament. Also Gebiete oder Weine, die man nicht behandelt hat, keinen Zugang dazu hatte oder sich einfach nicht getraut hat. Das hatte ich natürlich auch und bei mir war es Sardinien. Ja, ich habe es gemieden. Ich hatte schlichtweg keinen Grund, Sardinien auch noch irgendwie zu bespielen, bis ich das Weingut Argiolas aus eben Sardinien kennenlernen durfte. Und hier explizit den Coram Isola del Nuraghi Rosso. Mit seinem Rebsortenspiel aus 85% Bovale Sardo, 10% Carignano und 5% Canonin. Ihr kennt die Situation, wenn ihr oder ein Freund oder ein Gast von einem Urlaub oder einer Weinreise wiederkehrt und schlichtweg so begeistert von einer Entdeckung war, dass er jedem, aber auch wirklich jedem davon berichten musste. Und so ging es mir mit dem Coram Isola del Nuraghi Rosso, selbst ohne dort gewesen zu sein, rein aus dem vinophilen Geschmackserlebnis. Und es ist einer der Weine, die sich ins Geschmacksgedächtnis einbrennen. Diese leichte Brombeernote, diese lakritzigen Töne, dieses ganz zarte, rauchige, würzige, diese perfekte Gaumenstruktur, diese Geschmackslänge, diese feinen, seidigen Tanninen, die trotzdem präsent sind, unvergleichlich, das ist Sardinien. Also noch einmal, Bovale Sardo als Hauptrebsorte ist eine autochthone rote Rebsorte mit sehr kräftigem Charakter. Carignano wird vor allem im Südwesten der Insel kultiviert und Canonau, welches die am häufigst angebaute rote Rebsorte auf Sardinien ist. Manuelle Ernte in der zweiten Septemberhälfte, Mazeration 10 bis 12 Tage, kontrollierte Gärtemperaturen zwischen 25 und 28 Grad, anschließend malaktische Gärung in glasbeschichteten Zementtanks, Reifung für 10 bis 12 Monate in französischer Eiche, von denen etwa 30% neue Barrique sind, schonende Filtration vor der Abfüllung, minimaler Einsatz von Schwefeldioxid zur Stabilisierung und im Anschluss darf jeder einzelne von jährlich 30.000 produzierten Flaschen noch 6 Monate im Weingut verbleiben, bevor sie mit dem außergewöhnlichen Etikett, das eine antike griechische Münze darstellt, die seinerzeit im Weinberg gefunden wurde, ausgestattet und für den Verkauf freigegeben wird. Und es ist einer der Weine, die jederzeit eine wunderbare Trinkbarkeit haben, die man sehr gerne mindestens 2 Stunden vor dem Servieren dekantieren kann, im großen Burgunderglas servieren und bei einer Temperatur um die 16 Grad, also relativ kühl, singulär oder zu dunklen Gerichten wunderbar genießen kann. 1997, also ungefähr 60 Jahre nach der Begründung dieses Weingutes, das von Antonio Argiolas 1938 ins Leben gerufen wurde dieser Wein das erste Mal abgefüllt. Das Besondere sind die kalkhaltigen Lehmböden mit einer ausgesprochen guten Körnung in der Region Zatanca bei Seligas im Süden Sardiniens.
Das Klima ist typisch. Wir haben 2500 Sonnenstunden, wir haben eine Jahresdurchschnittstemperatur von 16 Grad und wir haben 600 Milliliter durchschnittlichen Niederschlag. Und wir haben den Mistralwind, der für eine natürliche Belüftung der Weinberge sorgt und einen naturnahen Anbau auf den 230 Hektar Weinbergsfläche, die dem Weingut zu eigen sind und die sich auf 5 verschiedene Lagen in Südsardinien verteilen, möglich macht. Das Weingut wird mittlerweile in dritter Generation von Valentina, Francesca und Antonio Agiolas geführt. Ohne Frage war einer der qualitativen Meilensteine innerhalb des Weingutes, dass Giacomo Tacchis das Weingut über viele Jahre betreute und letztlich auch den Stil, die Geschmacksprägung des Weingutes fundierte. Giacomo Tacchis ist einer der absoluten italienischen Kultönologen aus dem Piemont. Und er hat es Ende der 80er Jahre geschafft, dieses Weingut ins Premium-Segment zu heben. Bevor Mariano Muru der leitende Önologe des Weingutes wurde. Pro Jahr werden 2,5 Millionen Flaschen abgefüllt und insgesamt beschäftigt dieses Weingut 100 Mitarbeiter und doch lebt man pure Individualitäten im Weingut und sind Begriffe wie Mikrovinifikation absolut keine Fremdwörter. Vielen Dank an das Haus Agiolas, dass ihr mir Sardinien greifbar gemacht habt und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Immer im gleichen Glas?
Immer im gleichen Glas, ach so. Oh.
Ja.
Welche Gläser nimmst du da?
Ich habe viele Gläser. Also ich habe zu Hause habe ich relativ viele Gläser. Also von angefangen von Zalto in 3 Sorten über Zwiesel the First, finde ich sehr gut. Das Beaujolais-Glas, also das ist ein tolles Burgunderglas. Vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es irgendwie sehr starr ist. Es ist nicht so, es ist ein bisschen globig gefühlt in der heutigen Weinwelt. Hm. Und ich komme immer mehr und mehr, wenn ich im Restaurant bin, auch jetzt gerade in Piemont vor 2 Wochen, finde ich eine große Begeisterung für die Qualität von Riedelgläsern. Wir hatten dort häufig Riedelgläser und dachte mir, wow, also wie großartig dann Nebbiolo aus diesem Glas plötzlich schmeckt oder auch das Riedel-Ermitage-Glas ist sensationell gut. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mich entschieden und für mich das Beste festgestellt, wenn ich Wein sensorisch verkoste, also ich sage bewusst verkoste, nicht trinke, nehme ich immer das Josephine-Hütte-Glas. Mhm. Mit dieser leichten Welle und finde dafür für mich kann ich da, also der Wein öffnet sich mir in dem Glas mehr, er zeigt eine ganz andere Aromenwelt, wenn ich ihn verkosten möchte, aber daraus trinke ich eigentlich nicht, witzigerweise. Also wenn ich Wein trinke, ist das Josephinenglas nie da.
Okay.
Weil ich mag, wenn ich trinke, eigentlich nicht so viel Aromatik, okay, ja. Nicht so viel Frucht.
Wie viel Prozent macht das aus für dich?
Das Glas macht weit über 50% aus.
Hm. Gehe ich völlig konform.
Weit über 50, also vielleicht, ja. Vielleicht sogar 70-80% würde ich sagen, ist ja. Der Glas der entscheidende Faktor, wie erfolgreich der Wein ankommt.
Kannst du dich mit dem falschen Glas nicht fallen lassen oder würdest du in einem Restaurant einen Wein nicht bestellen, weil die eine falsche Glaskultur leben?
Dann wäre ich ja oftmals im Ausland völlig verloren, ne? Also die Glaskultur kommt ja klassisch aus dem deutschsprachigen Raum. Ja. Heißt, in unseren Deutschland, Österreich, Schweiz hast du von vornherein ein sehr hohes Niveau. Und so langsam ziehen die guten Restaurants auch nach oder eben, sag mal, weinaffine Restaurants in den Anbaugebieten haben natürlich irgendwann entwickelt, dass sie oder gemerkt, dass sie da nachziehen müssen. Und auch die guten Weingüter kommen nach und nach auf den Trichter. Ich hatte schon Momente, wo man irgendwie im Keller war von Kosturi, hatte so kleine, so einen Metallbaum und hatte so wie so ein, bei uns in Frankfurt in den Apfelweinkneipen gibt's Mispelchen, so einen kleinen Schnaps mit eingelegtem Trockenobst, kleinen Mispeln eben, dass man genau so ein, irgendwie so ein Glas dann hat zur Verkostung von Grand Cru im Burgund. Oder krass, man ist in Frankreich in einem Top-Restaurant und hat dann irgendwie ein größeres Wasserglas als ein Weinglas und denkt sich, warum? Also das ist sind die Relikte der alten Zeit. Ne? Mhm. Aber dann musst du durch. Also dann
muss es mundgeblasen sein oder gibt es auch gute maschinengeblasene, maschinengefertigte? Also was findest du da im Restaurant wichtig, wenn du jetzt in einem kultivierten Restaurant oder in einem Restaurant, was eine gewisse Glaskultur hat, bist?
Also ich erwarte kein mundgeblasenes Restaurant. Es ist natürlich ein Kostenfaktor. Hm. Wenn ich ein Restaurant sehe, das Glas muss zum Restaurant passen. Und da ist vor allem die Logistik, der Rücklauf, die Lagerfähigkeit, der Spülbereich ist der entscheidende Faktor. Habe ich ein Gourmet-Restaurant mit 2 Kombis und weiß genau, abends hat der Kombi-Sommelier und die Kombi vom Restaurant polieren die Gläser per Hand, dann kann ich mich auch trauen, mit einem mundgeblasenen leichten Glas zu arbeiten. Aber in einem, sag mal, einem großes Restaurant in der Innenstadt mit 100, 150 Gästen am Tag, mit entsprechendem Durchlauf, da ist eine Osmoseanlage entscheidend, dass du das Glas nicht polierst, sondern nur eigentlich spülst, trocknest, weiter geht's. Mhm. Die haben keine Kapazitäten für feine Gläser, also oftmals nicht. Oder nehmen sie nur für besondere Weine raus. Und selbst dann ist dann das Glas eigentlich in höchster Gefahr, weil es dann in den, sag mal, in den Ablauf des normalen Restaurantbetriebs kommt und dort oftmals unter die Räder geht.
Wenn du den jetzt rein hochsensorisch beschreiben müsstest, wie würdest du da von der Nase über den Gaumen, oder probierst du erst oder riechst du erst? Also klassisch riecht man ja erst, logisch, erst guckt man, dann riecht man, dann probiert man, aber machst du das genauso oder gehst du da anders an den Wein ran?
Ich mach's genauso. Ich rieche erst, dann schwenke ich, rieche nochmal und würde dann den ersten Schluck nehmen. Und dann würde ich wieder zurück zur Nase gehen und dann springe ich zwischen den beiden eigentlich dann ohne System hin und her. So, wo ich gerade irgendwie was finde, wo ich anknüpfen kann, gehe ich dann halt vielleicht tiefer rein, schwenke nochmal, rieche nochmal, rieche nochmal, rieche nochmal. Aber wie eingangs gesagt, ich bin momentan so ein bisschen eingeschränkt sensorisch, das heißt, ich rieche gar nicht so viel. Also ich hatte erst Covid und dann eine leichte Erkältung, deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel preisgeben. Also was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich eher das abgerufene Wissen der Weine und Rebsorten, die ich so vermuten würde, ohne jetzt eine klare Aussage treffen zu können. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, der Wein lebt von Würze, also die Frucht, wie ich sie wahrnehme, spielt eine untergeordnete Rolle. Es hat für mich eher so ein was Nussiges, was Pfeffriges, was Würziges, eher auch, sag mal, so in Richtung getrocknete Majoran, also bewusst auch heimische Kräuter, jetzt kein nichts Mediterranes. Und die Frucht spielt eine entscheidende Rolle, aber eben nicht, dass sie mich laut anspringt, was ich sehr schön finde. Also der Wein spricht mich in der Form sehr an.
Ich habe ein extrem großes Glas dafür gewählt, also ein Burgunder-ähnliches, das Balance von Zier, weil ich ihn in der ersten Wahrnehmung relativ opulent fand, geschmackvoll, und ich wollte ihn vielschichtig erleben. Und deswegen die Glaswahl, um den Wein schnell zu öffnen, schnell an ihn ranzukommen, ihn auch so ein wenig ausduften zu lassen, ihn auch so ein bisschen zu fordern. Ich finde den Gaumen angenehm cremig. Ich finde die Säure sehr, sehr gut implantiert. Ich habe eine totale Aversion, wenn Säure zugesetzt ist oder wenn sie so extrem künstlich in dem Wein implantiert ist, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Und ich habe das manchmal so, wenn man nach ganz, ganz vielen Wochen, Monaten mal ein Glas Cola trinkt, dann merkt man so richtig diese extreme separierte Säure, die so über die Zähne geht und ist ganz krass so. Und das habe ich manchmal beim Wein, dass die Säure da so sehr, sehr stark separiert wirkt. Und ich finde, hier ist es so ein geschmackliches Ganzes. Auch diese 13 Volumenprozent, die das Ganze eben sehr, sehr weich, sanft, mit einer ganz leichten Süße, und dann kommt diese eigentlich verspielte, so fast zwitschernde, so wie so ein Vogel zwitschernde Säure, und dann hinten hinaus kommt so dieses salzige, leicht gerbige und so ganz, ganz frische, was animiert und wo man nachschmatzen möchte, und dann bleibt da eigentlich nur Salz über, und das finde ich eigentlich total interessant.
Total. Meine Frau kocht heute Abend einen Linsenrisotto oder einen Linsencurry. Ich glaube, das könnte nachher der Wein dazu werden. Das könnte Sinn machen.
Kann ich mir vorstellen.
Und der Wein, finde ich auch, das ist tatsächlich, spricht für den Wein. Den könnten wir zwei, wie wir es jetzt gerade machen, zusammen trinken.
Ja.
Wir als Profis aus der Blase heraus haben ein gutes Glas Wein vor uns und würden die Flasche wahrscheinlich auch leer machen. Aber auch genauso meine Mutter würde jetzt als Gast kommen, für den Wein einschenken. Die ist eher, sag mal, der Typ, ohne das Böse zu meinen, der Typ Grauburgunder, Weißburgunder, die findet die Säure oftmals zerstörend, also Riesling, das würde sie immer so abwinken kategorisch. Aber ich glaube, mit dem Wein, trotz der vorhandenen Säure, aufgrund dieser Haptik, der Struktur, des Schmelzes, der Cremigkeit, glaube ich, dass sie sagen würde, Marian, das ist ein toller Wein. Ne? Dann ist das so ein bisschen, wie du schon sagtest, der schwankt zwischen den Welten, der kann auf beiden Seiten die User abholen.
Der schlägt die Brücke zwischen Attraktivität und einer gewissen Typizität, also was eigentlich ein glasweiser Wein auf einer Weinkarte bringen muss. Also dafür wäre das also, für mich so ein Paradestück. Wann trinkst du Wein? Also einfach trinken, nicht degustieren, sondern ein großes Glas. Oder machst du es überhaupt?
Ein großes Glas? Ja, doch schon. Also ich trinke Wein, also in den letzten Monaten immer weniger. Irgendwie habe ich mir vorgenommen, dass man im Alltag an Momente zu setzen, wann es Sinn macht. Also, dass man nicht sagt, man trinkt jetzt ein Glas Wein, um es getrunken zu haben, sondern ich trinke Wein zum Essen. Also eigentlich immer, wenn wir zu Hause kochen, also auch wenn wir an einem freien Tag, am Sonntagmittag was zu essen machen, dann machen wir uns eine Flasche Wein auf oder haben eine Flasche Wein sowieso offen, meine Frau und ich. Wenn Freunde kommen, sowieso immer. Es passiert, also unter der Woche trinke ich meistens keinen Wein, sondern arbeite, komme nach Hause. Vielleicht gibt es kein gemeinsames Abendessen, weil ich später nach Hause komme als meine Familie. Dann trinke ich keinen Wein. Ich trinke natürlich immer Wein in Gesellschaft, also mit Freunden, auf Reisen, im Restaurant, zum Essen, zum Kochen. So dann in den Momenten, wenn man es auch die Zeit hat, das bewusst wahrzunehmen. Und Wein lebt ja für mich auch ganz klar vom Moment, von der Gesellschaft, von der Umgebung. Also ist Wein auch für mich was, was man teilen muss. Mhm. Also ich trinke gerne auch mal ein Glas Wein alleine. Ich habe kein Problem, jetzt einen Wein aufzumachen und ein Glas Wein oder zwei zu trinken. Ich würde jetzt nie einen großartigen oder guten Wein alleine aufmachen. Das finde ich, ergibt keinen Sinn. Also wenn ich alleine einen Wein aufmache, dann gibt es irgendwie einen Gutswein, einen Ortswein, so in dem Preisniveau. Und dann ist das auch okay für den Moment. Oder wenn was für eine Verkostung da ist, dann gibt es natürlich auch einen besseren Wein. Da gibt es auch mal einen Grand Cru, wenn es einfach da ist. Aber jetzt eigentlich in die Flasche in den Keller zu gehen, aufzumachen, zu entkorken, dann muss schon bei einem guten Wein jemand dabei sein, der zu schätzen weiß.
Warum, wenn ich fragen darf? Also warum teilst du das? Möchtest du die Meinung des anderen haben, der dann sagt, ich empfinde das? Oder möchtest du deine Meinung mitteilen? Also man kommuniziert ja dann doch irgendwie über den Wein, sonst bräuchte man ihn nicht zusammentrinken. Und ist da die Meinung des anderen wichtiger? Oder möchtest du dich öffnen? Möchtest du dein Wissen anbringen? Möchtest du das Wissen vom anderen haben? Also was ist der Grund dafür?
Also mein Wissen anbringen möchte ich gar nicht in dem Moment. Man sagt mir eine gewisse Großzügigkeit nach. Deswegen, ich bin einfach jemand, der solche Dinge gemeinsam erlebt, dass man dann darüber sagen kann, wow, sagen kann, schau mal, Silvio, findest du nicht auch, dass der Wein eine ganz großartige Länge hat oder dass die Säure ist so gut, wie du gerade gesagt hast, so gut implementiert, dass man solche Momente eben auch gegenseitig wahrnimmt und einfach dem Wein eine ganz andere Bühne schenkt und dann einfach, finde ich, auch dann das Produkt, diesen Genussmoment viel, viel höher einschätzt, weil man eben gemeinsam vielleicht sich Dinge zu dem Ball zuwirft, Elemente und Eigenschaften erarbeitet, die vielleicht der andere eher wahrnimmt als man selbst. Und dann ist, glaube ich, so ein Kollektiv, auch unabhängig vom Wissensstand des anderen, kann man dann sagen, meine Frau ist eine sehr gute Weintrinkerin, Verkosterin, aber hat das niemals gelernt, sondern die ist einfach, die genießt gerne, aber sie hat einfach, finde ich, ein gutes Verständnis dafür, Dinge frei raus aus dem Bauch zu beschreiben und zu sagen, oh, den Wein mag ich, weil der Trinkfluss ist gut, oder den mag ich nicht, weil mir irgendwie die Säure zu spitz ist oder das Tannin ist spröde. Und das finde ich immer spannend, dass man dann einfach gemeinsam 3-4 Sätze verliert. Wie findest du den Wein? Warum? Und dann hat man, finde ich, eine ganz andere Bühne, einen ganz anderen Blickwinkel auf den Wein gewonnen und kann das natürlich, wenn es 2 sind, gut, wenn es 3, 4, 5 Menschen sind, umso mehr, umso besser, ist das Produkt beleuchtet. Also ich habe einfach Spaß dabei, die Dinge gemeinsam zu erleben.
Mhm. Behandelst du einen Wein zu Hause anders als im Restaurant? Also im Restaurant dekantieren, bestimmte Glaswahl, irgendwelche Tools oder sonstiges und zu Hause anders, oder ist das bei dir alles gleich und du siehst immer dieses Element Wein und versuchst es optimal in Szene zu setzen?
Also grundlegend denke ich, dass ich sehr ähnlich vorgehen würde. Ich bin vielleicht ein bisschen freier zu Hause mit dem Thema Temperatur, weil ich einfach einen Weißwein aus dem Chambray hole und dann nicht mehr nachkühle, sondern den lasse ich dann warm werden zum Beispiel. Also über das Trinkfenster dann noch bewusst warm werden, was im Restaurant teilweise schwierig wird mit den Gästen. Also,
was schade ist, ne?
Da müsste ich dann vielleicht zwischendurch mal nachkühlen.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch keinen Eiskühler zur Hand.
Aber ich finde, das sollte man viel öfter machen, dass man den am Anfang kühl hat, dann einfach draußen stehen lässt und das mit dem Gast zusammen dann auch durchlebt und also sich austauscht, kommuniziert und den Wein, wenn er denn das Potenzial dafür hat, das kann man jetzt nicht mit jedem Liter Riesling machen, ein Glas langsam aufgehen lässt und mit der Temperatur sich entwickeln lässt.
Ich habe es meistens so gehandhabt, Wein aufgemacht, den Gast probieren lassen, dann gesagt, ich würde den Wein persönlich nicht kühlen. Mein Vorschlag wäre, ich schenke ihn ein Glas ein, ich lasse ihn dazu sagen, neben dem Kühler stehen. Wenn Sie das Gefühl haben, der Wein wird Ihnen zu warm, bitte melden Sie sich aktiv, dass wir dann 5 Minuten auf Eis legen. Aber so, dass man immer seine Idee teilt, mit dem Gast offen kommuniziert, aber auch eben den Spielraum lässt, sich einzubringen. Also am Ende gibt es ja auch Gäste, die sagen, ich hätte gern die Top-Lage aus dem Burgund für 2.000 Euro, aber der Pinot Noir muss bei mir kalt sein, bitte legen Sie ihn auf Eis. Mhm. Dann, finde ich, sind wir auch Dienstleister am Ende des Tages. Und wenn er das möchte, dann würde ich dem auch so folgen. Ich würde es auf keinen Fall kategorisch ablehnen. Ich würde vielleicht nicht sagen, ich mische die Cola rein, sondern würde sagen, das machen Sie selbst. Mhm. Aber die Gegenfrage könnte laufen, Eis und Zitrone, im Spaß. Aber im Prinzip würde ich schon dann auch diesem der Idee folgen, zu sagen, okay, er möchte seinen Pinot Noir, so teuer er sein mag, auf Eis haben, dann ist es eben so. Mhm.
Finde ich interessant, also weil letztlich ist der Gast ja zufriedenzustellen. Oder ist es ja die Aufgabe, letztlich auch des Service zu leisten in einer gewissen Form. Man hat wahrscheinlich dann schon, wie du sagst, ich würde es nicht mischen, ethische Grenzen für einen selber, die man irgendwann gesteckt hat, aber gegenzureden bringt keinen weiter und hilft keinem dann irgendwo. Gibt es für dich, weil du gerade 2000 Euro sagst, Grenzen nach oben oder unten, wo du sagst, ab da sollte Wein beginnen, sowohl für mich als auch vielleicht in der Auswahl für meine Weinkarte und bis dort darf es maximal gehen oder darüber hinaus, das möchte ich nicht unterstützen oder sehe ich keinen Sinn?
Also offen gesagt, natürlich bin ich zu Hause aufgrund meiner finanziellen Situation irgendwo eingeschränkt und kann natürlich mir Flaschen einen gewissen Preis irgendwo nicht oder nur sehr selten leisten und wollen. Aber gleich im Restaurant, finde ich, macht es ja die Vielfalt aus. Also ich muss eine Weinkarte schaffen, je nach Restaurant. Und da muss man auch genau schauen, was ist das Preisniveau der Karte? Was ist das Ziel des Restaurants? Also vielleicht, welchen Pro-Kopf-Umsatz möchte man generieren? An welchem Standort ist man? Welche Kosten muss man decken? Das hat ja auch am Ende, ist der Wein ja ein entscheidender Faktor auf der betriebswirtschaftlichen Ebene gesehen für ein Restaurant, um dann eben zu bestimmen, sind wir hier ein Restaurant, die viel Wein drehen, weil wir einfach bei uns Leute viele Flaschen zu einem niedrigen Preisniveau konsumieren, oder sind wir ein Restaurant, in dem wenige Gäste sehr hochwertig trinken und darüber eben man seine Marge oder seinen Umsatz generiert. Mhm. Und dann, finde ich, ist es ja die Aufgabe des Sommeliers, nicht sein Ego einzubringen, später vielleicht, aber erstmal, um sich dem als Teil des Gefüges, Restaurant aus, sag mal, Raum, Konzept, Küche und Service, dem zu fügen und zu sagen, wir wollen folgendes Ziel erreichen und dazu braucht es eben folgenden Weinkeller oder eben folgendes Weinangebot. Mhm.
Also sollte es keine ethischen Grenzen in irgendeiner Richtung geben, sondern immer nur naturgegebene oder konzeptionsgegebene Grenzen, die das Ganze dann vorgeben.
Am Ende sind wir Wirtschaftsunternehmen, wie ich schon vorher gesagt habe. Wir sind Unternehmen, die irgendwie Ziele erreichen müssen, um einen Gewinn zu erwirtschaften und regelmäßig die Gehälter der Mitarbeiter zu zahlen. Mhm. Aber ganz offen gesagt, ich finde, Wein hat natürlich eine Grenze. Also ich habe das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung, dass eine Flasche Wein in der Produktion, im Aufwand, ist ja limitiert. Also die Arbeitszeit, die Materialien, das Barrique-Fass kann auch nur einen gewissen Preis haben als Beispiel. Und entsprechend würde ich behaupten, dass ein Wein in der Extreme kaum über 150 Euro kommen könnte. Und dass die Spanne darüber hinaus ist dann ja meistens so eine Frage von Verknappung oder von eben von Image, also einer gewissen Marke, die sich gebildet hat. Das heißt, der größte Wein der Welt kostet ja im Aufwand nicht mehr als der Ortswein von dem VDP-Winzer. Im Aufwand, ganz übertrieben gesagt. Klar hat er vielleicht hier und da mehr Gänge in den Weinberg, mehr Arbeit in der Vor- und Nachbereitung, ein teureres Gebinde, also Fass genommen, eine bessere Flasche, ein aufwendiges Etikett. All diese Dinge spielen eine Rolle in einem Wein. Aber so bei 150 Euro, würde ich sagen, ist ungefähr die Grenze. Und darüber hinaus spielen dann eben Verknappungen, also die Regeln des Marktes eine Rolle. Mhm. Oder eben die Qualität, das Image, was der Winzer über Jahre, Jahrzehnte oder Generationen aufgebaut hat.
Ich habe mal von 250 Euro gelesen, wenn man Bodenpreis und so weiter mit einkalkuliert, der ja an der Mosel anders ist als im Burgund, Napa Valley, Piemont. Also durchaus. An der Mosel zahle ich für eine gute Lage ja um die 50.000 Euro.
Pro Hektar?
Im Schnitt pro Hektar im Piemont. Also jetzt nicht spitzen, wir reden nicht vom Schatzhofberg, sondern wir reden von einer guten Durchschnittslage. Im Piemont fängt es bei 1 Million an oder im Napa Valley oder im Burgund. Und sowas letztlich dann auch wieder umgeschlagen, einkalkuliert, letztlich auch der Leseaufwand, dass man teilweise in verschiedenen Gebieten teilweise minutengenau liest und dann um die 200 Erntehelfer hat, die dann halt raus und rein. Mhm. Und woanders streckt man das halt mehr oder weniger über 2 oder 3 Wochen, wenn man halt teilweise auch verschiedene Rebsorten hat oder verschiedene Vegetationsphasen in verschiedenen Weinbergen. Also ich glaube, das nimmt schon Einfluss. Aber ja, ich habe auch von 250 Euro gehört. Und wenn dann der Wein das 10-fache, teilweise 20 oder manchmal sogar 100-fache kostet, dann ist das ja viel Spekulation oder viel auch Marktpreis oder Marktsituation
mit dabei. Der Markt, ganz klar.
Ja, weil wir gerade Piemont.
Sagt man, eine Grand Cru-Lage in Burgund hat ein Limit an Flaschen aufgrund ihrer kleinen Hektarzahl. Mhm. Und die hat eine Nachfrage in allen Herren Ländern. Versus, sag mal, ein absolutes Top-Chateau in Bordeaux, Mutter Rothschild, macht von einem Jahrgang auch mal 180.000 Flaschen.
Also, darüber hinaus. Um
das mal auf der Zunge gehen zu. Und darüber hinaus, ja? Ja. Und das sind schon einfach, das sind teilweise ja das Hundertfache von einem Grand Cru aus dem Burgund, von einem sehr guten Winzer. Einfach nur in der Relation, welche Menge da auf dem Markt draußen in der Welt kursiert. Hm. Das ist schon manchmal absurd. Ja?
Was glaubst du, ist schwerer? Glaubst du, ist schwerer, einen Wein mit Grand Cru-Status im Burgund zu produzieren, der die Typizität dieser oder auch der Erwartung der Weingenießer an diese Grand Cru-Lage erbringt? Oder glaubst du, ein Wein mit 200.000 Flaschen Produktion in diesem Standard, das Jahr für Jahr, ist schwieriger? Jetzt sind wir beide keine Önologen, aber rein aus unserem Zombie-Bewusstsein.
Also mein emotionales Herz sagt mir natürlich, es ist schwerer, die kleine Lage zu bewirtschaften. Mhm. Aber ich denke, rein pragmatisch gesehen, wenn du die Frage so stellst, würde ich ehrlich sein, dann würde behaupten, dass es ja in der kleinen Lage eher ein mühsames Arbeiten im Weinberg ist, ein Begleiten des Jahrgangs, ein Begleiten des Weinwerdens, aber die Lage sehr für sich selbst spricht, man sie eher, sag mal, ganz sachte anfasst und dann eben, sag mal, das große Weingut, die auch ein hohes Preisniveau generieren, die Jahr für Jahr auch natürlich einen gewissen Druck haben, vielleicht in Punkten 96 plus Punkte zu erreichen, die haben natürlich schon einen enormen Aufwand, dann das Gesamtgefüge aus Lagen zusammenzufügen zu einer Einheit, die Komplexität, Lagerfähigkeit, Struktur, aber auch eben die gewisse Klasse und Güte hat. Ich denke, es ist schon eine sehr große Leistung, sowas zu generieren und dann eben so ein Masterblender oder so, wie man sie nennt, das Jahr für Jahr hinzubringen. Oder Beispiel Champagner, also die großen Häuser liefern natürlich ja auch Jahr für Jahr eine Qualität ab, die mag vielleicht für dich oder mich nicht die spannendste sein in der Weinwelt, aber es ist schon eine Leistung, 10, 15, 25 Millionen Flaschen abzuliefern, die auf dem gleichen Niveau sind. Das ist schon irgendwie eine große Kunst der sensorischen Fähigkeiten der Leute auf der anderen Seite.
Ich denke auch, Sensorik ist da wirklich was, also es ist außergewöhnlich, was für einen Geschmack man da haben muss, dass man auch imaginär die verschiedenen Lagen, Entwicklungssituationen in den einzelnen Fässern, Kellern etc., der einzelnen Rebsorten miteinander abstimmen kann, um das wie so eine Sinfonie zusammenzusetzen und den typischen Chateau-Geschmack dann letztlich am Ende herauskommen zu lassen. Ich glaube, in der Größe ist es manchmal einfacher, wenn man mit einer Rezeptur arbeiten kann, wenn man teilweise wahrscheinlich auch Sachen ausgrenzen kann, wenn ein Fass jetzt irgendwie nicht so gut entwickelt ist, dann verkaufst du es halt irgendwie als Fass oder nimmst es irgendwie als C-Ware und verkaufst es unter einem anderen Brand oder was auch immer, was du jetzt mit einer kleinen 1 Hektar Grand Cru-Situation nicht so gut kannst, aber das dann trotzdem zu einem Gesamtkunstwerk am Schluss zusammenlaufen zu lassen, finde ich schon beeindruckend.
Oder sagt man, so eine große Marke wie Tio Pepe von González Bias, also ein Fino Sherry, der aus eigentlich relativ vielen kleinen Gebieten zusammenkommt. Und klar, das ist eine der größten Weinmarken der Welt, aber wenn ich einen Tio Pepe sehe und weiß, im Restaurant ist eine gewisse Sherry-Kultur da und dass sie die Flasche nicht irgendwie im Regal hinten links stehen haben, sondern gekühlt und am besten jeden Tag davon 2, 3 aufmachen, dann trinke ich auch gerne so ein Glas Fino und freue mich darüber und weiß es dann zu schätzen. Dieses klare, feine, salzige, filigrane. Das ist auch für mich eine große Leistung, so ein Produkt Jahr für Jahr abzufüllen.
Sollte man sowas auch berücksichtigen in seiner Auswahl oder sollte man große Produzenten, wenn man sagt, man macht so eine besondere Weinkarte, wie du sie erschaffen hast, dann nur mit individuellen und kleineren Produzenten?
Offen gesagt, ich bin der Meinung, also auch wenn ein kleines Restaurant, dass man vielleicht als Sommelier am Ende doch jeden Tisch berührt und jeden Tisch mit dem kommunizieren kann, würde man erstmal annehmen, man kann auch nur mit unbekannten Winzern zurechtkommen und weil man ja mit dem Gast in die Interaktion geht und das dann vielleicht erklären kann und seine Bedürfnisse herausfindet. Aber es gibt so viele Gäste, die wollen ja auch gar nicht kommunizieren, die wollen die Weinkarte aufmachen oder haben vielleicht auch den Druck oder das Gefühl, vor ihren Geschäftskunden oder ihrem Partner was zu beweisen, weil sie natürlich irgendwie als Weinkenner bekannt sind und wollen gar nicht beraten werden. Also braucht jede Weinkarte aus meiner Sicht auch so ein paar Eckpfeiler, ein paar Marken, ein paar Namen, auch so als Preisindikator. Sag mal als Beispiel im Rheingau, Robert Weil ist so einer der größten deutschen Weinmarken in meiner Wahrnehmung. Du siehst das Label, du siehst die Farbe, du weißt sofort, das ist Weil. Dann mache ich die Weinkarte auf und sehe vielleicht einen Robert Weil und kann dann einstufen, der kostet hier 69 Euro. In meinem Stammrestaurant kostet der 55. Also weiß ich ungefähr, wo bewege ich mich in diesem Restaurant unterbewusst. Aber nur so das Bauchgefühl der Gäste. Und schon hat man vielleicht ein ganz anderes Gefühl, wie man agieren kann, wo man, in welchem Preissegment man sich bewegen kann hier und wo man vielleicht merkt, okay, wow, der Winzer X von der Nahe ist ja hier nur mit 110 Euro betitelt. Den habe ich letzte Woche 130 Euro gesehen. Schatz, heute Abend trinken wir einen Dönhof. Der ist hier super günstig oder der ist hier fair bepreist, wie wir sagen würden. Und vielleicht gönnt sich dann vielleicht einen Wein, den man sonst nicht trinken würde, wenn man dann unterbewusst eine Stufe hochgeht in seinem Preisgefüge. Also Eckpfeiler finde ich schon in der Weinkarte immer sehr wichtig, um den Leuten so einen Punkt geben, sich heranzuhangeln.
Letztlich spiegelt man damit ja auch die eigene kalkulative Situation. Also es ist ja wie mit dem Kaffee oder mit dem Wasser, dass man daran unbewusst die Kalkulation des Restaurants messen kann. Und wenn ein Kaffee eben nur 1,50 kostet, hat man ein anderes Wohlgefühl, als wenn er jetzt 7 Euro kostet. Egal wie manch andere Sachen, wenn die Petit Fours dazu 15 Euro kosten, habe ich trotzdem nicht so dieses Gefühl, es ist überteuert, als wenn der Kaffee 7 Euro kostet im normalen Lokal. Und ähnlich kann man es ja auch bei dem Wein spielen, dass wenn man einen Wein, der eine gewisse Präsenz, eine gewisse Marktwahrnehmung hat, wenn ich den einigermaßen niedrig kalkuliere, habe ich ein intuitives Wohlgefühl oder löse ich ein intuitives Wohlgefühl letztlich seitens der Gäste aus.
Wir hatten es zum Beispiel im The Jane in Antwerpen, wo ich zuletzt war, vor 2 Jahren. Da hatten wir, im Menü waren keine Petit Fours einkalkuliert. Das heißt, das Menü endete mit dem Dessert. Und die meisten Gäste trinken ja dann nach dem Menü ein Espresso oder einen Tee oder ein Cappuccino. Und hier, sobald ein Kaffee bestellt wurde, kam der Bon in der Küche raus für die Petit Four. Das heißt, dann war der Espresso dort auch bei 12 Euro, glaube ich. Also sehr, sehr hoch für unsere Verhältnisse. Aber eben 12 Euro, ein Espresso plus 5 Pralinen, selbstgemacht im Haus und auf Nachfrage ein zweiter Espresso. Also es gab immer so einen Repass, also sozusagen ein Nachfüllservice. War das? Dann ist es wieder eigentlich, wenn du dann so siehst, 12 Euro bis zu 2 Espressi, 5 Pralinen sind schon wieder eigentlich preiswert.
War das ein krasses Umdenken, als du von Deutschland nach Antwerpen oder von Andernach nach Antwerpen denken musstest, ein anderes Klientel, einen anderen Einkauf, eine andere Kalkulation, eine andere Kollegensituation. Also wie heftig war die Veränderung, auch die Veränderung hin zu Maldiven oder zurück? Oder als wenn du alles in deinem Topf wirfst, wo waren die Herausforderungen? Was war krass anders? Würdest du sowas empfehlen, sich da zu verändern? Oder wenn man einmal im Zwei-Sterne-Restaurant war, sollte man in Deutschland bleiben? Man sollte diesen Fehler auf keinen Fall machen, dann ins Ausland zu gehen, wenn man natürlich auch seiner Karriere mehr oder weniger einen Cut innerhalb des Landes verpasst. Was sind deine Erfahrungen?
Also ich würde sagen, rückwirkend gesehen, ich habe häufiger mal gewechselt, was man mir sicher auch vorwerfen könnte. Ich habe gemerkt, wie ich schon erzählt habe, in Andernach, nach 5 Jahren, dass man schon irgendwann merkt, das waren alles 100% meine Weinkarten, das war 100% meine Handschrift. Das hat schon irgendwie ein anderes Standing gehabt. Man weiß, du, das bin 100% ich. Das strahlst du doch außen aus am Tisch, dass du sagst, hey, das ist mein Laden gefühlt, das ist meine Weinkarte. Vielleicht hätte ich dann rückwirkend gesehen, in manchen Orten länger bleiben sollen, aber ich fand es ja immer auch spannend, diese Branche zu wählen, genau dafür, um andere Orte kennenzulernen, um rumzukommen, um zu reisen. Deswegen war diese Neugierde nach mehr, dieses manchmal ein sehr frühes Gesättigtsein, vielleicht auch einfach mein Charakter, oder wie ich mein Leben beruflich gesehen angegangen habe. Ich fand den Wechsel damals enorm lehrreich nach Berlin zu Christian Lohse ins Fischers Fritz, weil es war ein sehr großes Restaurant. Also ich kam aus einem kleinen Gourmet-Restaurant mit 10 Tischen, bin rein in den Betrieb 7 Tage, mittags und abends, 2 Sterne, 19 Punkte und bis zu 70 Gäste. Also das war schon für damalige, ich glaube, bis heute gibt es kein Restaurant in Deutschland in der Größe. Tantris in München bestimmt, aber die haben nicht 7 Tage die Woche offen. Also eigentlich rückwirkend einmalig. Damals das einzige 2-Sterne-Restaurant der Hauptstadt mit 19 Punkten, 14 Service pro Woche. Das ist schon eigentlich so ein Großstadtniveau. Also das sieht man in New York, das hat man in Paris. In Deutschland ist eigentlich immer der Koch so sehr im Mittelpunkt, dass er seine 2 Ruhetage für sich in Anspruch nehmen muss. Mhm. Ist ja auch okay, völlig ohne Wertung. Lose selbst war ja nie so im Mittelpunkt, dass er immer da sein musste, sondern er hatte 2 Küchenchefs und 2 Souschefs darunter, die eben diese 7-Tage-Woche abgewickelt haben. Und da war das Niveau einfach sehr, sehr gleichbleibend bei einer sehr gleichmäßigen Auslastung, was einfach für mich als junger Sommelier beeindruckend war, in der Großstadt mit plötzlich nur großen Weinen zu arbeiten, also vorher schon ein sehr gutes Weinniveau, dann aber wirklich jeden Tag großes Weinniveau und das eben in der permanent vollen Auslastung. Das war für mich ein spannendes Umdenken, um so aus diesem Klein-Klein herauszukommen, in ein breit gefächertes und auch vor allem effizienteres Arbeiten. Und danach waren die Restaurants, ich will nicht sagen ähnlich, aber sie waren in ihrer Struktur und Größe sich oftmals sehr gleich. Oder man hat eben seinen Stempel aufgedrückt und hat eben die Abläufe, den Serviceablauf an sich, die Herangehensweise seinem Stil angepasst. Das heißt, man hat dann sich selbst mehr eingebracht und das Team hat man entsprechend geschult, sodass es dann eigentlich immer so ein, sag mal, so eine Homebase war. Und dann war klar, The Jane Antwerpen ist dann wieder aufgrund der Dynamik und des Tempos deutlich mehr als Berlin früher gewesen, aber eine ähnliche Größe mit jeden Tag 60 Gäste mittags, 60 Gäste abends, plus 2. Restaurant im 1. Stock. Also da war natürlich die Intensität, die Länge der Service, die ganze Dynamik war dann schon die große Umstellung, die auch sicher anfangs körperlich wehgetan hat.
Das glaube ich beim Lose aber auch, oder? Warst du da 7 Tage die Woche da oder hattest du Kommissarmeniers, die das dann übernommen haben und dich dann vertreten haben?
Also ich war damals, habe ja als Kommissarmeniers oder als Junior-Sommelier angefangen, habe dann irgendwann die Aufgabe übernommen und bin dann eben weitergezogen und dann kam der Steve Hart direkt nach mir rein. Also wir haben uns sozusagen abgeklatscht dort. Das heißt, es gab immer 2 Sommeliers. Das hatte immer, man hatte dann Kommissarmenier, man hat dann eben, klar, an den starken Tagen, Freitag, Samstag, waren beide dort. Aber ich sag mal, Sonntag, Montag, Dienstag waren die klassischen Tage, wo man eben im Wechsel freigemacht hat. Das heißt, es waren dann auch Tage, an denen man 70 Gäste, im schlimmsten Fall, als Sommelier alleine abfrühstückte.
Wow.
Da hat man dann in Chefterrance hier und da mal in die Weinbegleitung integriert, aber primär hast du dann schon eigentlich die Rollschuhe anziehen müssen.
Ja, aber auch in den Tagen, wo du nicht da bist, dass du die Leute so trainst und so stuffst, dass sie dich vertreten können, ohne dass du halt alle 5 Minuten in deinem Frei angerufen wirst und gefragt wird, A, wo ist der Wein, B, was soll ich dazu empfehlen, oder C, der hat jetzt gerade Mouton 90, was mache ich danach? Behaupte einfach mal, dass jeder, der diesen Podcast hört, Chianti kennt. Und ferner behaupte ich, dass jeder, der Chianti kennt, sich schon einmal gefragt hat, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Chianti und einem Chianti Classico? Chianti und Chianti Classico sind beides Weine aus der Toskana und unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrer Herkunft und in ihren Qualitätsstandards. Während Chianti ein größer definiertes Gebiet umfasst und Weine verschiedener Qualität hervorbringt, stammt Chianti Classico aus dem historischen Kerngebiet und unterliegt strengeren DOCG-Regeln. Das Gebiet ist stark bewaldet und umfasst rund 70.000 Hektar, von denen etwa 7.000 Hektar für den Weinbau genutzt werden. Die ursprüngliche Zone wurde 1716 vom Großherzog Cosimo de' Medici definiert und 1932 durch die Hinzufügung weiterer Gemeinden erweitert und bildet seither das heutige Chianti-Classico-Gebiet. Die Grenzen werden im Norden durch die Vororte von Florenz, im Osten durch die Chianti-Berge, im Westen durch die Flüsse Pesa und Elsa sowie im Süden durch Siena definiert.
Das Besondere im Chianti Classico sind die Böden. Galestro, das ist lockerer Kalkmergel. Und Albarese, wie hier der verwitterte Sandstein bezeichnet wird. Chianti Classico zeichnet sich seit 1924 durch seinen ikonischen Gallo Nero, den schwarzen Adler, als Markenzeichen aus und gilt als Premium-Variante des Chiantis. Und wenn man Chianti Classico richtig kennenlernen möchte, muss man Chianti Classico trinken. Und deswegen empfehle ich einen 2020er Chianti Classico Reserva aus dem Hause Rocca delle Macchie. Für mich der Inbegriff eines Chianti Classicos. Ganz kurz die Fakten. Zu großen Anteilen, also mindestens 80%, muss in einem Chianti Sangiovese sein. Hier Sangiovese ergänzt durch die Anteile von Colorino und Cabernet Sauvignon. Verspielte 14 Volumenprozent, ganz kurz für die Nerds, in 450 Metern Höhe gewachsen. Es wurden etwa 5000 Rebstöcke pro Hektar gepflanzt. Diese Rebstöcke sind im Durchschnitt 15 bis 20 Jahre alt. Der Ertrag wird auf etwa 6000 Kilogramm pro Hektar begrenzt und es wird keine künstliche Bewässerung eingesetzt, sodass die Reben auf natürliche Niederschläge angewiesen sind. Von Hand und in der ersten Oktoberwoche gelesen, zwischen 26 und 28 Grad vergoren und das in etwa 10 bis 12 Tagen. Eine verlängerte Mazeration von 15 bis 20 Tagen, um die Farb- und Aromastoffe zu extrahieren und einer anschließenden malaktischen Gärung im Edelstahl. Dann darf der Wein für 24 Monate sowohl in großen Fässern, sogenannten Botti, als auch Barriques mit 225 Litern Inhalt reifen. Die Fässer stammen aus Frankreich und Slowenien und der Anteil an neuem Holz liegt etwa bei 30%. Um die 200.000 Flaschen werden alljährlich von diesem Wein abgefüllt. Und ist für mich einer der typischsten, authentischsten und außergewöhnlichsten Chianti Classico, mit dem man sich einen exemplarischen Geschmack von Chianti auf die Zunge und in die Nase zaubern kann. 1998 wurde er das erste Mal produziert und ist ohne Frage eine Erfolgsgeschichte. Wahrscheinlich, weil er von einem der erfolgreichsten Macher Italiens ins Leben gerufen wurde. Aber fangen wir ein wenig eher an, denn diese Geschichte erzählt sich fast wie ein Märchen. Es begann 1973, als der bekannte italienische Filmproduzent Italo Cigarelli sich in Chianti Classico, die Weine und vor allem in das Weinmachen verliebte. Er kaufte das Weingut Le Macchie in Castellina, das später Rocca delle Macchie genannt wurde. Mit 93 Hektar Land, aber mit nur 2 Hektar Weinreben. Italo Cigarelli war ein begnadeter Unternehmer, ein Selfmade-Man, dem bei all seinen Vorhaben nie die Intuition und die Liebe zu seinen Unternehmungen fehlte. Hervorgetan hat er sich als leidenschaftlicher Boxer, der sogar bis ins Finale der italienischen Newcomer-Mannschaft im Mittel- und Schwergewicht schaffte. Es ist nicht abwegig, dass ein Boxer Stuntman wird. Auch nicht, dass ein Stuntman Produktionstechniker und später Produktionsleiter wird. Aber dass der Produktionsleiter dann seine eigene Produktionsfirma gründet und zum Erfinder der Italo-Western wird, das ist außergewöhnlich. Und da kommt der Punkt, wo es bei vielen Klick macht. Ja, Italo Cigarelli hat die Erfolgs-Italo-Western mit dem italienischen Komiker-Duo Bud Spencer und Terence Hill zu verantworten. Und nun kommt der Schwenk zum Wein, denn zusammen mit seiner Ehefrau Laura Spano entschied er sich in den 1970er Jahren, also als die Landflucht tausende Italiener in die Städte führte, für den umgekehrten Weg und investierte in Land, genauer gesagt in den Weinbau. Italo Cigarelli ist 2000 in Rom im Alter von 70 Jahren verstorben. Die Führungsrollen in dem Weinunternehmen Rocca delle Macchie übernahmen seine beiden Söhne Sergio und Fabio und seine Tochter Sandra. Seit 1985 war Sergio Cigarelli der Vertriebsmanager der Firma und seit 1989 bekleidete er zusammen mit seiner Frau Daniela das Amt der Firmenpräsidenten. Mittlerweile ist in das Unternehmen die nächste Generation fest eingebunden. Sergio Cigarellis Kinder, Andrea und Giulia, sowie sein Neffe Fabio Seri sind in dem Unternehmen tätig, das ohne Frage zu den größeren Betrieben in der Region gehören. Rocca delle Macchie besteht insgesamt aus 600 Hektar, wovon für Weinberge mehr als 200 Hektar und für Olivenhaine ca. 22 Hektar bestimmt sind. Und Rocca delle Macchie möchte neben allen zeitgeistigen Innovationen innerhalb des Weingutes immer einem treu bleiben, dem klassischen Chianti Classico. Und das kann man schmecken. Vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Das ist eigentlich generell der Weg, den wir gehen müssten in der Branche. Wir müssten uns ja eigentlich immer Gedanken machen, nicht, wie können wir die Mitarbeiter entlasten und weniger arbeiten. Stichwort Vier-Tage-Woche. Also ich habe die Vier-Tage-Woche sehr genossen als Beispiel. Mhm. Aber ich finde eher, rein betriebswirtschaftlich gesehen, müsste man eher überlegen, wie kann ich ein Restaurant 7 Tage die Woche füllen? Vielleicht hat man dann 2 Teams und sagt, Team A, Team B, die sich in nichts nach sind, die regelmäßig rotieren, weil, okay, ich sag mal, im Januar bist du Team A, im Februar Team B, dass du auf jedem Posten in der Küche, du hast 2 Sommeliers draußen, du hast 3, 4 Chefs draußen oder so, dass du eigentlich das Team doppelst und dein Restaurant eben, also wir reden jetzt natürlich von einem Restaurant, was irgendwie durch ein Hotel in der Feriendestination oder in der Großstadt die Auslastung generieren kann, müsste ja eigentlich ein Restaurant Tim Raue, also wirklich ein Restaurant von der globalen Wahrnehmung, müsste dann eher diesen Weg gehen, um zu sagen, bam, wir gehen das 7 Tage mittags, abends und wir füllen die Nachfrage, sofern sie da ist, komplett aus und nehmen uns nicht eben als Restaurant raus in den Ruhetag, sondern bauen das Team so auf, dass der Mitarbeiter nicht leidet, also dass er trotzdem geregelt 2 Tage frei hat. Er hat seine Arbeitspensum pro Woche, aber das Restaurant kann ja einen viel höheren Deckungsbeitrag generieren, wenn es eben keinen Stillstand hat, sondern diese Ruhetage sind ja im Prinzip verlorenes Geld.
Wenn man ja trotzdem zumindest die Mietkosten etc. hat und die dann auf die anderen Tage umlegen muss. Das Problem ist, glaube ich, dabei, was wir auch manchmal mit dem Wein haben, dass wir uns wenig auf den Grundgeschmack verlassen möchten, sondern immer Names brauchen. Und so eben auch, wenn wir einen Sommelier haben, dann denken wir selten, so wie teilweise in Amerika, dass du einen Wine Director hast, der das Programm initiiert und die Leute dafür auswählt, sondern du möchtest diesen Star mehr oder weniger dann in dem Augenblick greifen, mit dem reden, von dem die Weinempfehlungen haben, sehen, wie der sich artikuliert, wie der die Weine auswählt, so wie eben viele auch in der Küche den Chefkoch sehen wollen, unabhängig davon, ob der kocht oder nicht. Aber wenn der nicht da ist, dann schmeckt es halt nicht ganz so toll, obwohl eben die gleichen Leute in der Küche sind, wie sie sonst da sind. Und ich glaube, davon müssen wir so ein wenig loslassen können und sagen können, okay, wenn jemand als Wine Director das Ganze initiiert, die Karte gestaltet, dann ist das gut und dann hat das seine Handschrift, ob der jetzt da ist oder nicht. Und das zu vermitteln ist, glaube ich, schwer.
Ja, das ist, glaube ich, ein kulturelles Thema. Das ist in, also ich glaube, im deutschsprachigen Raum, aber in Zentraleuropa erwarten wir das ja irgendwie. Also ich war vor ziemlich genau einem Jahr in Stockholm im Urlaub für eine Woche und wir waren natürlich essen, wie ist das Restaurant, der Name entfallen, das berühmte Restaurant Stockholm, wie heißt es gerade?
Franzen,
genau. Und war im Franzen essen und hatte einen großartigen Tag dort, also Mittagessen, und wusste am Ende nicht, wer war der Küchen, also er selbst war nicht natürlich da, der wird natürlich nie mal da sein, der Wine Director war auch nicht da, aber ich hatte einen tollen Sommelier am Tisch, ich hatte einen tollen Sous-Chef oder Küchenchef oder so, wir hatten einen tollen Mittag. Und ich habe auch nichts vermisst, also ich habe diesen Personenkult gar nicht gehabt. Wenn wir bei uns zu Dieter Müller gehen, zu Harald Wohlfahrt, um die großen Namen zu nennen der Vergangenheit, also der uns prägenden Generation, oder eben heute zu Christian Bau oder Nils Henkel, dann erwartet der Gast, glaube ich, immer, dass der vor Ort ist. Ich denke, das hat der Nils gerade genauso erfahren, in seinem Wechsel raus aus Lerbach, rein in das in den Rheingau, oder wo ist er jetzt, in Bingen, dass er dann dort irgendwann, denke ich, ich habe es auch genauso in den Kritiken mal gelesen, ich kenne ja dort, kannte damals die Restaurantleitung sehr gut, dass man erwartet hat, der Herr Henkel war gar nicht da, aber es ist ja nicht Konzept, dass er da sein muss. Also ich denke, da müssen wir hinkommen, dass wir seine Qualität erwarten, seinen Stil, also es gilt jetzt ja für Wein wie auch für Küche, diese Aussage, dass man nicht an der Person hängt, weil die Person hat vielleicht ein zweites und drittes Restaurant, die sie in diesem Land befolgen muss. Und genau da ist ja vielleicht auch der Erfolg der Restaurants im Ausland da, weil eben die großen Küchenchefs in Spanien, in Frankreich, in Italien, in skandinavischen Ländern, in den USA sowieso, vielleicht in 3 Großstädten ein Restaurant betreiben oder in 3 globalen Metropolen und dort entsprechend vielleicht einmal im Monat auftauchen. Und sonst haben sie eben einen langjährigen Küchenchef, den sie geprägt haben, der das vor Ort als Statthalter eben ausführt.
Was natürlich auch eine Kreativität ganz, ganz stark befeuern kann, dass wenn man kreativ versucht, auch verschiedene Plätze zu bespielen, sich dort anders auslebt und nicht auf diesen kleinen einen Raum das irgendwie beschränkt und sich dort mehr oder weniger eingezwängt fühlt, um dieses Thema zum Anfang nochmal zurückzuspielen. Also sagen ja viele, dass Südafrika in seiner Entwicklung eigentlich erst richtig frei werden konnte, frei agieren konnte, als die Apartheid aufgehört hat und man wieder international spielen konnte, den Vergleich damit auch ganz aktiv leben konnte und schauen konnte, wo stehen wir eigentlich in der internationalen Weinwelt? Wie werden wir wahrgenommen? Wie können wir unser Winemaking auch verbessern, intensivieren, wenn wir uns mit der gesamten Welt messen? Und so kann es dem Koch ja auch gehen, dass wenn er in verschiedenen Städten, verschiedenen Lokalitäten irgendwo begleitet und betreut, nochmal ganz anders sich ausleben kann und eben auch gezwungen wird, kreativ zu sein. Ist sowas bei Sommies auch so? Also sollten wir verschiedene Restaurants betreuen, begleiten und die bespielen? Oder ist da das Persönliche am Gast? Oder kann man das gar nicht verallgemeinern?
Ich würde sagen, grundlegend ja. Also auch wenn man die Personalsituation, der Engpass, der Mangel an Fachkräften würde es ja genau dahin führen, dass vielleicht am Ende des Tages ist, sag mal, Sommelier 1 in einer Stadt, bleiben wir hier in Frankfurt, für 5 Restaurants verantwortlich und hat die vielleicht sogar im Idealfall als eigenes Unternehmen selbstständig und betreut verschiedene Restaurants und taucht dort an mehreren Tagen im Monat auf und hat eben die Verantwortung qualitativ sowie auch für die Mitarbeiter auf Schulungsebene, um dann eben dem Restaurant gerecht zu werden. Wir reden natürlich nicht von den absoluten Spitzenrestaurants. Klammern wir mal die 30 2- und 10 3-Sterne-Restaurants aus, die wir haben. Ich kenne die Zahlen nicht genau, so aus dem Bauch raus. Vielleicht wahrscheinlich sind es mehr mittlerweile. Klammern wir die mal aus, indem man eben eine sehr persönliche Betreuung benötigt. Aber sag mal, in den vielen guten bis sehr guten Restaurants, die wir haben, vielleicht mit Empfehlungen, 13, 14, 15 Punkte, Feinschmecker 3, 4 F, so in der Kategorie. Vielleicht macht es ja auch da genau Sinn, weil die vielleicht finden gar keinen eigenen Sommelier. Also viel gibt es ja gar nicht draußen auf der Fläche, die den Job machen könnten pro Stadt oder pro Land. Und dann kann es doch nur hilfreich sein, wenn man jemanden hat, der ein Restaurant aktiv berät, seinen Stempel aufdrückt, für die Qualität bürgt und eben bei Fragen immer da ist. Und der Gast auch jetzt gar nicht, sag mal, auf den Sommelier das bezieht, sondern einfach sagt, okay, im Restaurant Müller, Meier, Schmidt in Frankfurt, da kann ich gut essen und trinken sehr gutes Glas Wein und hat eine tolle Auswahl, immer spannende Empfehlungen glasweise und kann ja dann genauso auch das Thema so ein bisschen unpersönlicher ziehen, aber dadurch einfach globaler gedacht, vielleicht den höheren Erfolg generieren. Also ich hatte immer, meine Inspiration kam immer von Reisen, von auswärtigem Essen, sei es bei einem Freund, sei es bei in der Familie, sei es im Urlaub oder auf einer Weinreise und habe dann dort Dinge entdeckt oder Kombinationen wahrgenommen, die ich so vielleicht vorher nicht kannte und habe die dann für mich bewertet und vielleicht einfließen lassen in meinen Stil. Also ich fand immer Reisen inspirierend.
Würdest du gerne nochmal in einem Lokal Wein empfehlen oder hättest du ein Lokal, wo du sagst, boah, wenn ich da mal einen Tag, eine Woche, einen Monat Sommelier sein könnte, die Küche oder die Gäste begleiten könnte? Völlig, also kann auch völlig skurril sein. Oder ein Ort, es muss auch kein Restaurant sein.
Ein Ort oder ein also ich denke, jedes große Restaurant mit einer spannenden Weinkarte kann spannend sein. Ich würde sagen, so Tantris in München unter Hans Haas wäre, glaube ich, schon was gewesen, was ich gerne mal gemacht hätte. Auf der Sommelier-Ebene, um einfach dann eben die große Klassik aus Elsass, Burgund und so weiter zur Küche spielen zu können. Ich glaube, das hätte ich schon als so eine absolute Sommelier-Spielwiese oder bleiben wir auf Sylt, Jörg Müller, so die klassischste Küche mit einer großen Weinkarte, mit großer Jahrgangstiefe. Oder, was ich auch spannend finde, ich war leider nicht essen dort, aber ich höre immer sehr, sehr Gutes vom Restaurant von Jan Hartwig in München. Also alle sagen, wow, das ist so vielleicht gerade der stärkste 3-Sterne in Deutschland, den wir haben. Also diese Meinung höre ich oft, dass man da wirklich so eine, ich nehme sie als sehr aromostarke Küche wahr, die mich auch selbst sehr anspricht. Ich habe es leider nicht hingeschafft bisher. Dass sowas auch genauso funktionieren könnte und sagen, wow, das könnte eine spannende Umgebung sein, um eben seinen Stil Wein zu beweisen.
Möchte ich auch gerne nochmal erleben, ja. Gab es für dich mal einen Weinladen, der dich absolut beeindruckt hat? Entweder Weinbar oder Vinothek oder Weinverkaufsgeschäft?
Also es gibt eine ganz spannende, völlig unter dem Radar laufende Weinbar in Deutschland, die ich sehr gerne aufsuche. Die ist in Limburg. Also Limburg ist zwischen Köln und Frankfurt auf halber Strecke. Gibt's das Café Meloni.
Ist okay.
Familienbetrieb, hat angefangen als Espresso- und Croissant-Bar, ist gewachsen. Ich komme aus Mailand, die Familie. Also der Walter Meloni, der Betreiber heute, ist, glaube ich, in Limburg groß geworden. Also spricht zumindest ordentlich Dialekt. Und hat einen riesigen Weinkeller aufgebaut über die Jahre.
Wow.
Klar, Italien spielt eine Rolle. Piemont, Südtirol, Toskana, Sizilien und die Champagne. Also eigentlich diese fünf Kerngebiete und das in einer unfassbaren Jahrgangstiefe zu absolut fairen Preisen. Ist mein, und dann hast du dir halt die einfache, so eine Weinbarküche. Dackelmaschine, Schinken, Käse, Salome, bisschen Focaccia, ein paar Oliven, bisschen Sardine aus der Dose. Also mehr brauchst du ja meistens nicht zum Wein. Und dann eben eine sensationelle Karte zu absolut fairen Preisen für
herrlich,
großartige Gewächse, wow, aus den genannten Regionen. Das ist für mich so ein absoluter Wohlfühlort, den ich immer wieder gerne aufsuche und auch nur empfehlen kann.
Wow, ein Grund nach Limburg zu fahren. Sonst so von
ich würde also sagen, ja,
kommt man ja ganz, ganz selten dahin. Daher großartiger Tipp, toll. Wolltest du mal Winzer werden? War das für dich so ein Wunsch oder kannst du dir das nicht vorstellen?
Nein,
oder?
Nee, leider. Tatsächlich, also ich finde draußen arbeiten super. Ich fand immer auch gerne Restaurants toll, mit Terrasse
ja,
draußen zu arbeiten. Ja. Nee, also wir hatten auch 2 Sterne, 18 Punkte, also wirklich höchstes Niveau in der Schweiz. Und wir waren einfach 4-5 Monate im Jahr draußen aufgrund der Wettersituation.
Herrlich.
Das war großartig, draußen zu arbeiten, ein volles Menü zu schicken und ebenso auch den Sonnenuntergang, die Temperatur mitzunehmen, auch mal nass zu werden im Regen. Aber ich habe das immer gerne gemacht, draußen zu arbeiten. Aber so als Winzer das ganze Jahr der Natur so ausgeliefert zu sein und genau wissen, wenn deine Wetter-App dich warnt, Gewitter, Sturm, Hagel, Regen, also all diese Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Also klar, im Restaurant passiert auch Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, aber dass du so abhängig bist von dem da draußen, ich glaube, ich würde mich wahnsinnig machen. Ich habe höchsten Respekt davor, vor diesem Mut, vor dieser Cowboy-artigen Gangart, aber es ist schon wild. Ich habe großen Respekt davor.
Finde ich interessant, dass du das genau so kategorisierst oder eben genau so einstufst, weil die meisten sagen, keine Ahnung, zu viel Arbeit oder ich könnte meinen idealen Wein nicht realisieren, weil ich überhaupt nicht die vielen Jahre Erfahrung habe. Aber allein so diese risikohafte Situation, dass man am Anfang des Jahres nicht weiß, wie viel Flasch man am Ende oder ob man überhaupt irgendwelche Weine liest oder erntet, ob man was daraus machen kann, ob man zukaufen muss, nicht. Das ist schon was man... Ja, was viele vergessen, was aber in der Tat ganz, ganz wichtig wäre. Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Ich wäre, glaube ich, ein Nebbiolo.
Nebbiolo?
Nebbiolo, ja.
Ach.
Ich wäre ein Nebbiolo, ja. Also okay. Ich wäre Barolo oder Barbaresco, wahrscheinlich eher Barbaresco.
Ja.
Aber ich würde das auch relativ gut begründen können, glaube ich. Ich finde, die Rebsorte spielt zwischen Kraft und Eleganz. Ich bin eher ein Fan von eleganten, von schlanken, von leiseren Weinen. Also ich mag jetzt keine breitschultrigen Weine, so von meinem persönlichen Geschmack her.
Mhm.
Ich finde, dass diese Leichtigkeit und Finesse, der Boden selbst, das Erdige, das Mineralische eine Rolle spielen. Aber auch hier natürlich der Winzer kann sehr viel Einfluss nehmen, so Handschrift in Form von Tannin zulassen, Tannin vermeiden, reduktiv oder oxidativ, ist ja schon ein entscheidender Faktor, den der Mensch hier auf den Nebbiolo nimmt. Das heißt, der Wein kann jedes Jahr anders, also komplett anders sein. Auch bei namhaften Betrieben hast du ja schon starke Schwankungen zwischen den Jahrgängen, positiv gesehen. Die Würze, der Charakter, die Eigenständigkeit, ich sehe mich nicht als maskuliner Mensch, aber sag mal, das mal maskulin, mal feminine, also ist ja schon, kann sehr schwanken im Stil. Das schätze ich sehr.
Sehr, sehr interessant. Wenn wir gerade beim Piemont sind, wollen wir eine Runde Piemont spielen?
Eine Runde Piemont spielen, ja, immer.
Eine Runde Rotwein?
Piemont sage ich nie nein.
Ist das deine Vorliebe, Piemont? Also neben Südafrika?
Ich würde sagen, grundlegend, also Südafrika ist ein Thema
der
letzten Jahre geworden, aufgrund von vielen Reisen dorthin und aufgrund auch dann von persönlichen Bindungen und Beziehungen zu Menschen, die ich wirklich mag und schätzen gelernt habe. Ansonsten bin ich hier schon eher in der klassischen Regionenwelt zu Hause. Also sagen wir Burgund, Champagne, Piemont, mehr und mehr wieder Riesling-Gebiete. Also von daher ist schon, ich mag zwar auch so die Abwechslung wie Sizilien oder Teneriffa, wo ich gerade war vor Ort. Das finde ich immer wieder spannend, aber das Gros meines privaten Konsums in Restaurants und zu Hause spielt sich in den klassischen Anbaugebieten ab.
Also wir haben Barbera d'Asti im Glas. Und wenn man über Piemont redet, dann ist man ja meistens, dass man entweder an Nebbiolo denkt oder versucht teilweise auch Extravaganzen zu leben, also irgendwelche Rebsorten, die man da nicht vermutet, oder teilweise auch Weiß, auch Moscato oder sonstiges. Aber ich finde so Dolcetto, Barbera, die sind oft krass unterschätzt. Siehst du es genauso oder wie würdest du persönlich Barbera einstufen?
Ich bin vollkommen bei dir, Silvio. Ich hatte ja in meinen 5 Jahren in Andernach eben das italienische Konzept und habe dort auch ganz aktiv Barbera und Dolcetto als rote Rebsorten. Fraser leider nicht.
Ach, großartige Rebsorte.
Aber völlig aktiv, wir waren jetzt gerade im Restaurant in Barolo in La Mora vor 2 Wochen und hatten dort von Bolotto einen Fraser bestellt aus 2021 auf der Weinkarte für 23 Euro.
Herrlich.
Ein großartiger Wein, also Wahnsinn. Also das ist so elegant, leicht und fruchtig. Wahnsinn. Also das würde ich mir, wenn es ähnlich günstig wäre bei uns wie dort, könnte ich palettenweise nach Hause bestellen, so für als Alltagswein. Also ich bin Barbera und Dolcetto, weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Markt Dolcetto nicht so versteht und nicht so annehmen möchte. Während es ja dort in Italien ist, ist es ja der Wein für jeden Tag. Barbera hat schon bei uns einen gewissen Stellenwert, weil man hat schon eine saftige, sehr fleischige Struktur. Man hat aber auch eine gewisse Säure drin in den Weinen, die eigentlich nicht so massentauglich ist. Trotzdem hat man, der Klassiker ist Brico dell'Ottolone von Breida oder so, Giacomo Bologna, dass man einfach irgendwie hat der deutsche Markt ein gewisses Verständnis für einen kraftvollen Barbera d'Alba oder Barbera d'Asti, der eben dunkle Frucht hat, aber am Gaumen seidig steht, der kein Tannin zeigt, der Würze hat, aber nicht aneckt. Ich glaube, genau das ist der Faktor, der eigentlich der Erfolg in der breiten Masse darstellen kann. Und ich mag tatsächlich nicht dieses Nicht-Anecken, finde ich nicht spannend. Ich finde aber eher dieses saftige, seidige, fruchtige mit dieser packenden Struktur und gleichzeitig eine sehr zugreifenden, adstringierenden Säure essentiell in Barbera.
Ich glaube, oder gebe dir ganz, ganz doll recht dabei, dass wir in Deutschland Dolcetto kaum einordnen können, wie wir dieses Alltagsweintrinken nicht haben. Was Dolcetto wunderbar bespielen kann, eine gewisse sehr gute Grundqualität, die man einfach trinken kann, wo man nicht einen Feuertanz drum machen muss. Und ich finde, Barbera hat den Hang zur Größe. Und jetzt diesen vom Pico Macaria, den wir jetzt beide im Glas haben, als 22er, wo ich finde, dass es toll ist, dass der nur 13,2 Alkohol hat, also nicht so extrem überextrahiert ist, aber der hat so dieses Säurefundament. Also man hat ihn am Gaumen und man hat diese herrlichen, trockenen Tannine, die ihn dann wiederum ganz toll als Speisebegleiter fungieren lassen, weil der Wein dadurch geglättet wird und seine Tiefe offenbaren kann. Ich finde, es ist auch ein toller Wein, der sich nach und nach offenbart, der so ganz fein ausduftet, den ich großartig im Bordeaux-ähnlichen Glas finde, weil er da die maskuline, eben richtig skelettierte Art präsentieren kann und der nicht so eindimensional oder überextrahiert von Fruchtseite ist, sondern auch selbst im ersten Reinriechen wahrnehmen sehr viel Spiel und Spaß vermittelt.
Und da kommt bei mir gerade aus dem Chambray, der hat so 14 Grad bei mir
gehabt.
Und deswegen kommt auch gerade dieses Seidige wunderbar raus. Ich habe wirklich ein sehr saftiges, sehr ansprechendes Glas Wein von mir, das ich auch offen gesagt auch völlig ohne Essen mir vorstellen kann, am Abend zu Hause mit einem Freund oder meiner Frau, einfach im Gespräch nebenbei, zack, 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 2, 3 Gläser, den Wein zu genießen und wertzuschätzen. Aber klar, auch Küche macht hier Sinn, durchaus. Toller Wein, danke dafür.
Sehr, sehr gerne. Eher in der Jugend oder reif? Also würdest du ihn jetzt als 22er schon trinkfertig sehen? Oder glaubst du, Barbera kann man zum einen liegen lassen oder der sollte liegen?
Also tatsächlich mag ich Barbera oft sehr gerne in der Jugend. So für meinen persönlichen Geschmack, weil eben dieses Fruchtsäurespiel noch so aktiv ist darin. Es gibt Beispiele natürlich, das kann reifen, das kann sich gut zeigen. Ich habe nicht so viel Trinkerfahrung mit reifen Barberas, außer wenigen Ausnahmen. Von daher würde ich für mich behaupten, also für meinen persönlichen Geschmack in der Jugend.
Macht auch viel Spaß. Also es ist ein ganz spannender Wein. Was ist Wein für dich im Allgemeinen? Könntest du Wein in ein Wort pressen?
In ein Wort pressen, wow. Gegenfrage, was ist Wein nicht? Also Wein ist natürlich schon sehr viel für mich. Also Wein ist, ich will nicht sagen alles, das wäre jetzt übertrieben gesagt und vielleicht despektiere ich gegenüber meinem Umfeld. Aber Wein ist sehr viel in meinem Menschenkosmos. Hobby, Beruf, Lachen, Reisen, Freude, Kochen, Menschen, Liebe. Schon sehr viel, ne? Hast du Erfahrung mit reifen Barbera, Silvio?
Viel zu wenig. Okay. Viel zu wenig, wenn man sich durch die Frucht manchmal blenden lässt. Und ich glaube, wenn man sich ganz, ganz oft und ganz häufig davor scheut, Barbera in der Tat wegzulegen und die Reife auszuspielen, wenn man da dieses Sicherheitsdenken hat. Wir haben bei uns, also bei mir in der Weinbar, hatte ich immer die Philosophie, auf der Flaschenweinkarte nur trinkreife Weine zu haben. Also Weine, die mindestens 3, 4, 5 Jahre Reife haben. Und das in jeglicher Wertigkeit. Also, dass man nicht nur die großen oder die exponierten oder die renommierten Weine reifen lässt, sondern manchmal auch etwas bodenständigere Weine und haben da ganz, ganz großartige Erfahrungen mitgemacht. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir Reife anders spielen konnten, weil wir bei uns nur Wein und Käse hatten. Und durch dieses Käsefundament kannst du automatisch ganz toll mit Reife spielen. Und da hatten wir großartige Erfahrungen auch mit reifen Barberas gemacht. Ich hatte jetzt auch den Pico Macario hatte ich auch mal reif probiert. Also was heißt reif? Mit 9 Jahren Reife. Und das war toll, was sich dort langsam entwickeln hat, aber in der Breite leider auch nicht. Da fehlt mir auch die Erfahrung mit. Sollte man, glaube ich, aber öfters auch mal machen.
Ich glaube auch. Aber auch gerade im Piemont hast du auch in den Weinkarten ja oftmals eine Jahrgangstiefe für Nebbiolo, aber Barbera nicht ganz so oft, glaube ich. Ne?
Eher selten.
Auch da ist das Verständnis oder die Kultur anders. Eher selten, ne?
Finde ich.
Also zu deiner Frage, ein Leben ohne Wein. Wahrscheinlich nur schwer. Also ich habe jetzt gerade diese Erfahrung tatsächlich gemacht in meinem Leben, dass ich nach der Corona-Erkrankung, also mein drittes Mal Covid, sensorisch wirklich sehr, sehr, sehr eingeschränkt bin und teilweise auch über Wochen nichts gerochen habe.
Ah, krass.
Und nur retronasal wahrnehme. Also es ist erschreckend, dass du merkst dann, einer hat ein starkes Parfum oder es brennt, solche Dinge hätte ich nicht gemerkt. Aber retronasal, über diesen Mund-Rachen-Raum, hast du dann immer noch so 20% wahrgenommen. Okay, ah ja, klar, hier, da ist die Frucht. Also auch beim Essen genauso. Oder da sind Röstaromen und so weiter. Fand ich schon sehr erschreckend. Also ich habe trotzdem Wein getrunken tatsächlich. Einfach aus Gewohnheit, weil ich dann so ein bisschen teilhaben wollte an diesem retronasalen Erlebnis, was wahrzunehmen. Und weil ich aber dann natürlich Geschmack, also Haptik, Säure, Süße, Salzigkeit, die Dinge habe ich schon wahrgenommen nach wie vor. Aber eben nicht das, was aromatisch passiert. Und es ist schon ich will nicht sagen einschneidend gewesen, aber es ist schon beängstigend gewesen. Von daher ohne Wein als Genussmittel, nicht als Mittel zum Zweck, zum Rausch, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Gibt es eine Alternative zum Wein? Also könntest du dir vorstellen, es gäbe keinen Wein oder du bräuchtest eine Alternative, dass irgendein Getränk, das alternativ in dir befriedigen kann, jetzt vorausgesetzt, du kannst richtig schmecken oder riechen, ähnlich wie Wein, also diese gustatorische Beanspruchung, vielleicht auch die Kombinationsmöglichkeit, vielleicht auch dieses Spiel in verschiedenen Sektoren wie Temperatur, Gläser etc., als der Wein kann?
Ich kann es mir offen gesagt nicht vorstellen, also vielleicht im Spirituosensegment, dass man sagt, Whisky ist, glaube ich, sehr komplex, ist ja überhaupt nicht meine Welt, deswegen habe ich damit niemals eintauchen können. Aber da gibt es natürlich auch dann, ich glaube, es gibt 1000 Facetten, die für Whisky eine Rolle spielen. Ich habe mit Sake habe ich Berührungsschwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große Vielfalt gibt, aber bei weitem nicht die der Wein generiert. Tee würde man es auch nachsagen, aber auch da habe ich keine großen, also ich trinke Tee, aber nicht eben in der aromatischen Tiefe, wie ich es vom Wein kenne. Von daher würde ich die Frage klar beantworten, dass der Wein relativ einmalig steht.
Gibt es für dich da irgendein Spielfeld, wo du sagst, das möchte ich aber noch bespielen und möchte mich da reinarbeiten und das interessiert mich? Oder ist Wein in sich selber schon so allumfassend, dass du dich da komplett drauf konzentrierst?
Ich glaube, ich bin beim Wein auch nur bei 8% oder 10% angekommen.
Wahrscheinlich ja,
die da draußen sind. Von daher, also es ist schon, ich denke immer, ich muss viel mehr mit so, mit den klassischen aufgespritteten Weinen, Masala, Port, Sherry, Madeira, würde ich gerne viel, viel tiefer eintauchen. Aber es ist halt manchmal eine Frage der Möglichkeiten, wann willst du das noch machen, wann willst du das noch verkosten, trinken, kaufen und so weiter oder bereisen. Von daher ist, glaube ich, für mich Wein schon eine never-ending Story, die ich bis zum Ende meiner Tage versuche, so das Spiel sozusagen durchzuspielen, ohne Hoffnung auf Erfolg zu haben.
Dass man da irgendwie durchkommt, das ist in der Tat.
Ich habe gerade gehört, jemand hat Tetris auf dem Gameboy, vor 3 Wochen im Radio, hat jemand Tetris durchgespielt.
Nein.
Erstmal hat jemand wohl seinen Gameboy gefilmt Und irgendwie bei Level, weiß nicht, Level 2000 oder 250 war wieder Level 1. Bumm, zurück. Ja?
Krass.
Durchgespielt.
Wow. Ich wünschte, wir könnten das beim Wein auch. Da. Findest du, man sollte sich ständig neu erfinden oder man sollte eine Kernkompetenz haben und die herausarbeiten? Also ich bewundere beides, wenn jemand immer wieder neu angreifen kann, nach Riesling von mir aus Chardonnay in Perfektion spielt, da ganz viel weiß, oder eben nach Bordeaux-Burgund. Oder wenn jemand sagt, das ist der Ansprechpartner für dieses Gebiet und ist da der Crack schlechthin.
Ich bin vollkommen bei dir, ich bewundere auch beides. Ich habe mein Lebenslauf hat aufgrund von verschiedenen Restaurantstilistiken mir so ein bisschen was abverlangt, dass ich mich in verschiedene Themen einarbeiten musste, beziehungsweise durfte. Von daher bin ich jetzt in keinem Thema so der absolute Crack, aber es gibt natürlich Menschen wie den Nicolas Spanier, die im Burgund Lagenkataster aufschlagen im Hinterköpfchen und da dann abliefern können. Finde ich auch beeindruckend, wenn jemand sagt, er hat sein Kerngebiet, seine Kernkompetenz so tief gemastert, dass er da vielleicht einer von wenigen ist in seinem Sprachgebiet, in seinem Sprachraum, die das beherrschen. Also das finde ich auch, das finde ich schon eigentlich eine große Kunst, wenn es dein Restaurant oder dein Arbeitgeber zulässt, sich so sehr zu spezialisieren.
Um den Bogen zum Anfang zu schlagen, was muss man über Südafrika wissen? Also muss ich die Aufteilung der einzelnen Weinregionen wissen, dass es halt Geographical Units als große übergeordnete Rolle gibt, danach dann Regions, dann Wards, dann Single Vineyards und die halt Single Vineyards maximal 5 Hektar sein müssen. Muss ich sowas wissen oder muss ich die historischen Fakten wissen, dass 1625 oder 59 oder irgend sowas war das, dass da Jan van Riebeeck den ersten Wein gekeltert hat am 2. Februar? Oder muss ich die Geschichte vom Pinotage wissen, dass der 25 gekreuzt wurde und 59 erstmal offiziell abgefüllt wurde? Oder was muss ich von Südafrika wissen?
Ich denke, es sind weniger die Fakten, es ist eher ein Verständnis für das heutige Weinsein, wo es herkommt und warum es da ist, dass man weiß, warum die heute jungen Winzer arbeiten, wie sie arbeiten. Mhm. Und warum eben in den 90ern man gearbeitet hat, wie man gearbeitet hat. Also das ist eher so ein historisches Verständnis. Ist immer hilfreich, Schlüsse zu ziehen. Aber ich bin der Meinung, dass man eigentlich mehr aus dem Sensorischen oder dem Kennenlernen der Menschen, dem Dialog mit den Menschen und Verstehen ihrer Herkunft oder ihrer Vita beruflich gesehen, eigentlich mehr rausziehen kann, warum es so ist, wie es ist.
Also ist das Fühlen mehr wert in dem Sinne als das eigentliche Wissen? Oder ist das zu plakativ,
wenn ich das Sicht, so... Aus meiner Sicht, ja. Ich bin eher der Mensch, der Dinge fühlt und verstehen möchte. Deswegen ist das für mein Verständnis der richtige Weg.
Und braucht man manchmal aber so ein Insiderwissen, wie zum Beispiel, dass ich Smoke Damage einordnen kann?
Ja, das ist schon wichtig. Also ich sage ja immer, kennenlernen und dann hinterfragen und reflektieren. Also Wissen anzueignen mit einem gewissen Verständnis für den Zustand.
Ich finde aber so eine Region, wie auch Südafrika, ist auch, wie eigentlich fast jede Weinregion, so never ending. Also man kann es nicht wie Tetris, finde ich, durchspielen, weil es sich eben Jahr für Jahr, wie du vorhin auch gesagt hast, renoviert. Hast du im Allgemeinen noch Ziele, Wünsche, irgendein Vorhaben, irgendwas, was wir unbedingt wissen müssen? Irgendwas, was du selber planst?
Also klar, natürlich wichtig ist erstmal für mich, eine Balance zu finden aus Arbeit, Leben, Familie, Beruf sozusagen. Das für mich sozusagen einen Weg zu finden, in allen Bereichen rundum zufrieden zu sein, das ist so mein persönliches Ziel.
Was nicht einfach ist als Hochleistungs-Sommelier. Also, wenn man hat ja für viele Jahre diesen Fokus Beruf, Beruf, Beruf und dann irgendwann zu sagen, hey, Family oder Freunde oder Familie ist auch ganz wichtig. Ja, oder klar. Ausgleich.
Aber das ist, ich denke, es ist ein Teil des Lebens, oder also am Ende ist es ja jedes Individuum frei und selbstverantwortlich, wo er hingeht und welchen Weg er gehen möchte. Aber ich denke, es ist sicher hilfreich und ein Teil davon, für sich selbst die Erkenntnis zu haben, was einen glücklich macht. Und das ist eben mein Weg, ohne jetzt jemand anderen werten zu wollen. Aber ganz im Gegenteil, also gar nicht urteilen. Aber ich denke, für mich sozusagen ist der Weg gerade, alles unter einen Hut zu bekommen, um den Dingen gerecht zu werden, die mir wichtig sind. Und das ist eben der Wein, aber vielleicht auch mein Sohn und meine Frau und meine Freunde, dass man in jungen Jahren oft im Freundeskreis unserer Branche zurücksteckt und eben sich demütig dem Beruf und der Berufung widmet. Aber die Erkenntnis dann vielleicht auch irgendwann, dass man auch andere Dinge manchmal pflegen muss. Das ist so mein Learning der letzten Jahre gewesen. Was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir manchmal unsere Branche, die ja eigentlich sehr kollegial agiert, die eigentlich sehr auf Augenhöhe sich präsentiert, dass eine gewisse Verbindlichkeit herrscht. Also ich habe oft das Gefühl, dass Dinge gesagt, aber nicht gemacht werden. Dass man Dinge verspricht, die nicht gehalten werden. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, woran das liegt, offen gesagt. Das ist so ein, das Feedback habe ich auch so von anderen Weinhändlern und Akteuren der Branche. Aber scheinbar sind wir in unserem Wesen, die sich sehr professionell nach außen geben, oftmals in ihren Abläufen gar nicht so gut organisiert oder nicht so verbindlich, wie wir uns gerne zeigen. Das ist, glaube ich, so ein Weg, den ich mit der Branche mitgehen möchte, um einfach straight zu bleiben, zu sagen, wir gehen diesen Weg und wir entscheiden etwas und dann, oder wir treffen eine Aussage, das wird dazu stehen.
Südafrika, das stimmt in der Tat. Südafrika ist viel zu unterrepräsentiert auf deutschen Weinkarten und vielleicht, und das würde mich natürlich sehr freuen, fühlt sich der ein oder andere inspiriert, diesem besonderen Weinland ein zusätzliches Augenmerk zu schenken und vielleicht doch die ein oder andere Position auf der Weinkarte zu implantieren oder auszubauen oder eine Vertikale aufzubauen oder eine gewisse Vielfalt einfach zu leben. Vielen Dank für diese Inspiration, lieber Marian. Es war toll, dich als Gesprächspartner zu haben, von deiner Erfahrung zu profitieren und dich einfach so menschlich kennenzulernen. Und noch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr nach 2,5 Stunden immer noch hier seid und zuhört und euch begeistern und ja, vielleicht sogar inspirieren lasst. Und es wäre großartig, wenn ihr jetzt noch einen kleinen Extraweg über Spotify oder Apple Podcast nehmt und uns bewertet. Das hilft uns wahnsinnig in der Wahrnehmung und in der Präsenz. Gerne könnt ihr uns auch abonnieren. Und natürlich ein großes Dankeschön für die Begleitung auch in den sozialen Medien, auf Instagram oder Facebook, für jeden Kommentar, für jedes Like und dass ihr einfach bei uns seid. Und auch ein großes Dankeschön dafür, dass sie bei uns sind, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Für die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch händische und vor allen Dingen ideelle Unterstützung, denn dank ihnen ist dieses Projekt möglich. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf den kommenden, ja eigentlich müsste es Freitag heißen, nein, auf den kommenden Freitag und auf unseren nächsten Gast, auf die großartige Sibylle Bultmann.
Mein Name ist José Segura. Ich arbeite seit 13 Jahren für die Firma Vinaturell. Und meine letzte Sommelierstation war im Falco in Leipzig.
Marian ist ein leidenschaftlicher Mensch. Seine Begeisterung für Dinge, die er anpackt, ist ansteckend. Er hat eine unglaubliche gastronomische Karriere hingelegt. Vom Pizzalieferdienst, wo er Pizza ausgefahren hat, zum Head Sommelier im The World's 50s Best Restaurant. Er ist ein guter Gastgeber, Sommelier, und man kann sich in seine Hände begeben und einen fantastischen Abend verbringen. Aus unserer gemeinsamen Leidenschaft zum Wein wurde eine Freundschaft mit gemeinsamen Kochabenden und legendären Weinreisen.